von übelst Nerd-Nische zu, das sind die Mainstream-Stars in Deutschland auf der Bravo. Und die Leute rasten aus, wenn die die sehen. Das ist so Justin Bieber-like. Kennst du dieses Kino-Check? Da sind wir einfach auch drin und so. Okay. Alle haben eigentlich drauf reacted. Papa Platte, Monte, Gronkh, Revi. Und dann ist mir auch erstmal bewusst geworden, wie groß das ist. Ich bin froh, dass wir es überhaupt hinbekommen haben. Das ist geisteskrank. Wir sprechen wirklich schon mit ersten Streaming-Anbietern für Staffel 2, die Bock haben könnten oder für andere Projekte, wo man dieses Momentum jetzt mitnehmen kann und sagen kann, guck mal, das haben wir gemacht. Hier ist die nächste Idee. Habt ihr Bock? Und ich glaube wirklich, dass es so für uns als Produktionsfirma eine Zeit geben wird vor der Doku und nach der Doku. Pressure is a privilege. Also so, es ist auch geil, wenn man so diesen Pressure hat. Es heißt halt auch, dass man es richtig macht. Für mich ist Fußball gucken voll so meine Me-Time-Oase. Einfach dann geil. Einfach Fußball gucken. Das gibt mir übelst viel.
Willkommen zur neuen Folge des 933 Kaicha Collab Podcast. Heute zu Gast haben wir den ehemaligen YouTube-Pionier, Gründer von Sydow Media und mittlerweile Dokumentarfilmlegende Paul Sydow.
Digga, vielen Dank. Jetzt gute Fallhöhe auf jeden Fall gebaut mit der Anmoderation.
Schön, dass du da bist. Freut mich auf jeden Fall.
Ja.
Ja, Paul, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Bist du bereit für die Challenge?
Ich bin bereit.
Okay, sehr geil. Du hast jetzt nämlich 93,3 Sekunden genau Zeit, um die 21 Entweder-Oder-Fragen zu beantworten. Mhm. Du bist Nummer 4 von 10. Wenn wir die 10 voll haben, haben wir uns noch ein Special für die Community überlegt. Was das genau sein wird, werdet ihr dann sehen, wie immer. Und dann würde ich sagen, wenn wir ready sind und du dich auch bereit fühlst, dann können wir starten, oder? Okay, sehr nice. Dann würde ich sagen, 1, 2, 3, let's go. YouTube Play-Button oder Oscar?
Ich nehme den Oscar.
Sony FX3 oder Canon R5?
FX3, everyday, all day.
Longform-Dokus oder TikTok-Trends?
Ach, Longform-Doku.
Kaffee oder Matcha-Latte?
Ich nehme Matcha.
Hyundai-Kampagne oder Istanbul-Marathon?
Istanbul-Marathon.
Perfektionismus oder Done is Better?
Done is Better.
Oh, KI-Skripts oder Handmade-Stories?
Handmade-Stories.
Soul-Stories oder Geheimprojekt X?
Geheimprojekt X.
YouTube-Algorithmus oder Community-Liebe?
Community-Liebe.
Scheitern oder nicht versuchen?
Scheitern, immer.
Laufen als Meditation oder als Wettkampf?
Meditation.
Berlin oder Köln?
Muss Berlin, leider.
Gronkh oder Cold Mirror?
Gronkh, schaut auf.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher.
Sneaker-Sammler oder Minimalist?
Sneaker-Sammler.
Podcast hören oder Bücher lesen?
Podcast hören.
Minecraft oder Counter-Strike?
Minecraft.
Netflix-Dokus oder YouTube-Originals? Weiter.
Netflix-Doku.
Vintage-Kameras oder Hightech-Gadgets?
Vintage-Kamera.
Legacy oder Live in the Moment?
Beides.
Nike oder New Balance?
Nike.
Okay, geil. Wie viele Sekunden haben wir noch?
15 Sekunden.
Alter, du warst extrem schnell. Ja, du hast ja in letzter Zeit über deine Agency so einige Cases für größere Brands, wenn man das so sagen darf, Porsche, Snipes, Teufel, und hast jetzt vor kurzem auch einen Traum erfüllt mit der YouTube Deutschland Doku. Wie fühlt sich das für dich an? Kannst du es schon realisieren?
Also vielleicht kommen wir später nochmal generell auf diese Journey mit der YouTube Doku. Aber so, es war jetzt eine sehr, sehr lange Reise mit dem Projekt, also wirklich von erster Idee bis kommt raus, sind Jahre vergangen, also Jahre, in denen ich auch immer dran gearbeitet habe, mehr oder weniger, und ich würde sagen, der Peak war die Premiere vor knapp einem Monat in Köln, und das war dann völlig surreal. Und morgen, also wir nehmen ja jetzt am Samstag auf, morgen am Sonntag kommt die letzte Folge dann online, und das ist auch krass, dass es jetzt irgendwie vorbei ist. Jetzt über einen Monat kam immer eine Folge und irgendwie, und dann ist es vorbei. Aber vielleicht auch nicht für immer, wer weiß, who knows. Und das ist surreal, sehr, sehr surreal einfach.
Ja, ja, nice. Genau, kommen wir später nochmal ein bisschen auch im Detail drauf zu sprechen. Was mich noch interessiert, so mal 14 Jahre zurückgejumpt, 2011 genau, hast du mit 16 Jahren deine erste Kamera bekommen und da einfach mal so die ersten Steps in die Richtung gemacht. Erzähl doch mal so, wie kam da das Interesse auf, was war da für eine Leidenschaft da?
Also ich fand das irgendwie schon immer geil. Ich weiß nicht, ob du The Art of Flight kennst. Das ist so ein Red Bull Snowboard-Film. Das sage ich eigentlich immer so, dass das so mein Beginning war. Ich habe das damals mir reingezogen. Das hat so super amerikanisch produziert, wie man es auch jetzt kennt. So fette Slow-Mos, fette Jumps, M83. Hat er mit diesem Intro-Outro-Track die Mucke für den Film gemacht und ich habe mir das halt reingezogen, dachte mir, das ist so geil, das ist so geil. Und habe dann auch andere Songs gehört, irgendwie von Odessa oder so, oder was man halt damals geil fand so. Und dachte mir halt, ich hatte dann auch so solche Bilder irgendwie im Kopf, aber habe natürlich dann nicht das Footage, so, weil ich bin nicht in Alaska und habe irgendwie eine Red und film so aus dem Heli. Aber ich dachte mir so, boah, ich hatte einfach Bock, dann auch sowas mal zu filmen, damit ich dann auch auf solche Tracks so geilen Shit so schneiden kann. Und dann halt, ja, meine Family therapiert, hat irgendwie die hinterletzte GoPro irgendwie geholt und dann jeden Skiurlaub irgendwie mitgefilmt. Okay. Und abends auf dem MacBook von meiner Mom irgendwie in iMovie irgendwie geschnitten. Einfach so, weil man Bock drauf hatte. So. Ich habe es nicht mal irgendwo hochgeladen, so, sondern einfach nur so, lag dann halt rum und nächsten Tag halt von neu. Einfach nur, weil Bock. Und so hat sich das dann immer so reingesteigert. Viel auch über Skaten, war damals auch einfach groß.
Ja, ich wollte schon sagen, auch in den Skate-Laden, kann ich mich dran erinnern, sind auch immer so die Filme gelaufen, ne? So mit den krassen Snowboard-Leuten, die dann von sonst wo runterfahren und springen und keine Ahnung.
Ja. Einfach coole Typen, geile Mucke, geil gefilmt und so. Und dann hat sich das so reingesteigert. Und bei mir war das immer so, dann war es mal vielleicht so ein oder zwei Jahre mehr Foto, dann war es wieder mal ein, zwei Jahre mehr Video. Also es hat sich immer so, mal hatte ich auch, dachte ich so, boah, Foto ist voll mein Ding. Habe mich dann nur so da reingesteigert und dann kam doch wieder Video. Und so hat sich es dann einfach so neben der Schulzeit, hat man sich da halt so reingefuchst.
Ja,
so.
Aber hattest du da ein erstes größeres Projekt, vielleicht auch für die Schule oder für privat irgendwie, dass du da einen größeren Film oder ein
Projekt geil, hattest? Wäre jetzt geil, wenn ich es erzählen könnte, aber nicht tatsächlich. nee, das waren immer nur so, ich war dieser Typ, der irgendwie auf so einer Home mit 14 Leuten, hatte ich so meine Cam dabei und dachte auch in dem Moment, ist ja übelst legit, hä? Ja geil, ich filme das einfach so im Nachhinein schon, so, weiß ich nicht, so. Aber ich hatte einfach Bock, einfach alles zu filmen und es waren immer so kleine Puzzleteile.
Ja, und auch einfach so kreativ zu sein, dich da so ein bisschen auszutoben wahrscheinlich, ne, so als hauptintrinsische Motivation.
Ja, ich glaube, es war immer so, man sieht dann halt irgendeinen richtig geilen Edit und denkt so, krass, warum sieht das, also man so back-engineert dann so, warum sieht es bei mir noch nicht so aus? Ach so, krass, weil die das so die Farben machen. Ah ja, weil der das so geschnitten hat und ich das noch immer so mache. Ah ja, und so ist man dann so, hat man so, oder ist es immer noch so, dass selbst die Filme, die wir jetzt machen, so, aber auch die Projekte jetzt, gefühlt immer noch nicht die 100% Vision. Aber früher war das so, man hatte die Vision, die war 100% und dann konnte man handwerklich so 40% umsetzen. Und das Game ist oder war eigentlich immer, das immer höher zu bekommen, dass man immer mehr Skills und immer mehr Ressourcen sich reinholt, um wirklich mal das genau so zu machen, wie man es eigentlich im Kopf hat. Und das hat einfach immer Bock gemacht oder macht es immer noch.
Ja, nice. Und damals hat sich dann einfach die Gelegenheit mit Felix van der Laden ergeben. Wie weit hast du dich da gefühlt? Hast du gesagt, hey, das wird auf jeden Fall was, ich bin weit genug, ich habe ja genug privat einfach schon an den Start gebracht? Oder war das so, hey, der hat 1000 Leute und ob das klappt, keine Ahnung, aber ich mach's jetzt einfach mal?
Ja, das war krass. Also das war auf jeden Fall der Moment, wo sich bei mir alles so einmal gedreht hat. Also ich hatte ja gerade Abi fertig gemacht und wollte das einfach studieren. Also ich komme ja eigentlich auch aus Berlin und wollte das hier in Potsdam-Babelsberg, ist ja diese Filmhochschule. Und war so, ja, ich studiere da Cinematography halt. Da musst du 3 Monate Praktikum machen in der Branche. Und ich war hier bei einer Zeitung in Berlin. War da halt und dann hat Felix halt dieses Video hochgeladen. Hey, ich suche jemanden neuen. Und ich habe ihn halt schon, seitdem ich so 11, 12 bin, habe ich ihn halt immer geschaut. So.
Was macht er genau oder was hat er damals gemacht?
Also Felix kommt so von so klassisch Minecraft Gaming, so als der halt selber so 16, 17 war, war ich halt genau mit 12 die Zielgruppe, die halt auch unironisch einfach Minecraft-Videos halt geil fand. So, ich habe mir das reingezogen. Und Felix war dann so der Erste in Deutschland, der so geile Vlogs gemacht hat mit Drohne, mit Slow-Mo, mit geil Mucke und so. So ein bisschen wie die Amis, aber er war eigentlich der Erste, der es in Deutschland so gemacht hat. Und das hat er gerockt dann so für 2-3 Jahre. Und das, also es hat auch richtig, auch damals richtig, richtig, richtig gut Views gehabt. Er hat, ich glaube, auch die meiste Zeit auch Daily-Vlogs gemacht, auch noch als ich zu ihm gekommen bin. Also wirklich jeden Tag, 7 days a week, ein Upload. Und es war jeden Tag ein geiles Video.
Zu der Zeit, wo man auch gar nicht wusste, ob das überhaupt am Anfang zumindest überhaupt einer schaut, ne?
Ja, ja, also bei Felix war schon, der hatte schon
gut, richtig gut. Wie viele Viewer hat er da so am Anfang?
Jeder 300.000 Klicks jedes Video eigentlich.
Ah, wow, okay.
Bis zu einer Mio. Ja. Ja, Felix war schon am Ballen damals auf jeden Fall schon.
Okay.
Ja, ja, der hat schon richtig Motion. Und dann hat er ein Video gemacht, so, hey, ich suche jemanden neuen. Und ich dachte mir, ja, fuck it. Digga, now or never. Also so was habe ich jetzt 3 Tage Besseres zu tun, als jetzt einmal 30 Sekunden, was einen geilen 30 Sekunden hinzubauen. Also so, so wichtig ist die eine Home dann auch nicht, die man dafür halt einmal absagt. So, ja, egal. Und ich weiß noch, ich habe das halt damals dann meinem Vater und so in der Küche erzählt. Ich so, ey, ich habe mich da beworben und wenn das klappt, dann ziehe ich nach Köln. Und es ist halt so, mach mal. Nö, ist doch gut, dann sag doch Bescheid und so. Ich so, ja, ey, das, who knows, so, wenn es klappt, wäre halt krass.
Ja.
Meine Jungs haben es halt damals auch dann übelst gehypt und waren so, boah, geil, so, dass du dich da beworben hast. Und dann saß ich halt bei meinem seelenlosen Praktikum da irgendwie rum, so irgendwelche Praktikaufgaben halt gemacht und habe halt die YouTube-Startseite refreshed. Und Felix hat dann immer so ein Video gemacht, so, hey, das sind die neuen Bewerber. So, er hat gar nicht den Leuten Bescheid gesagt. Und erstmal, du hast es dann im Video überhaupt auch zuerst gesehen, ob du in der Auswahl bist. Und es kam das erste Video raus mit den Leuten von der ersten Auswahl und ich war nicht mit dabei. Mhm. Und ich war, auch wenn man es so gar nicht erwarten konnte eigentlich, war ich trotzdem übelst down, weil ich dachte so, irgendwie habe ich es mir schon ausgemalt.
Ja, alles gegeben weißt du, wahrscheinlich halt.
Ne? Ja, voll. Und ich dachte mir so, okay, ja, okay, schade. Mhm. Und dann halt eine Woche später saß ich da, habe so YouTube-Startseite aktualisiert und dann kam Felix von hat ein neues Video hochgeladen. Aber das war noch, war irgendwie so seit, wirklich so seit 30 Sekunden online das Video. Deswegen war das Thumbnail noch nicht geladen, wo die Bewerber drauf waren. Dann habe ich direkt draufgeklickt, ohne zu wissen. Und dann ging es wieder so los, yo, was geht? Und dann unser erster Bewerber kommt aus Berlin. Okay, heißt Paul, hat das Video auf Vimeo hochgeladen, wir schauen rein. Und dann hat so mein Video angefangen.
Ah, geil.
Und ich war so, Bro, okay, krass.
Nice.
Und dann hat halt sein Management mir geschrieben, so, hey, Felix würde dich halt gerne einladen für 2 Tage. Das hat er dann mit allen Leuten eigentlich gemacht, die in dieser Auswahl waren, um zu gucken, weil wir haben ja basically jeden Tag miteinander verbracht. Hm. Also mindestens genauso wichtig wie das Skill-Level ist der Vibe-Check.
Ja,
so,
klar.
Ob das gut, ob wir da gut hitten. Da bin ich nach Köln rübergejumpt, haben wir 2 Tage übelst Gas gegeben, gehustelt, war geil. Und dann eine Woche später oder so hatte ich gerade Geburtstag, war mit meinen Jungs bowlen hier in Berlin, hat auch schon richtig gut einen sitzen. Und dann, out of the blue, hat er mich gefacet und gesagt, ey, hast du noch Bock? Ich war so, sure.
Ja.
So, sure thing.
Ja, geil.
Und 2 Tage später war ich in Köln, direkt hingezogen. Direkt gesagt, okay, ciao.
Ja, und wie alt warst du da?
Da war ich 18.
Ja, okay. Gut, aber trotzdem schon ein großer Schritt erstmal, ne? Einfach so in der Stadt, wo du wahrscheinlich damals noch niemanden kanntest.
Und ich war noch nie in Köln. Also diese 2 Tage Probe war das erste Mal, dass ich überhaupt in Köln war.
Ja. Was waren so deine Haupttätigkeiten? Was hast du da gemacht am Anfang?
Boah, halt mit Felix rumgereist. Wir waren echt wenig in Köln. Zwecks Felix Lifestyle. Ich habe halt alles gedreht und dann alles geschnitten. Er hat auch mal ein paar Sachen geschnitten, aber ich würde schon sagen, wahrscheinlich 95% der Videos 2018 habe ich ging durch meinen MacBook einmal durch.
Hm.
Die Thumbnails halt gebaut, dann die Videos hochgeladen, Beschreibung eingefügt, Titel eingefügt, Text, den ganzen Kram, den man halt so macht, Video gescheduled und das halt, ja, auf Repeat.
Und was war so die größte Lektion, die du da mitgenommen hattest? Weil ich kann mir vorstellen, als 18-Jähriger bist du vielleicht auch so mindsetmäßig noch gar nicht so weit wie jemand, der das schon so businessmäßig jeden Tag da am Hustlen ist, ne?
Also, ja, wahrscheinlich so die Arbeitsmoral von Felix. Also Felix schon, also auch jetzt nicht mehr so krass, aber auch nur, weil er nicht mehr muss, glaube ich so. Aber er hat schon brutaler Hustler, richtig krasser Macher. Und das habe ich mir einfach angeeignet, so meine Belastungs- und Stressgrenze sehr, also zumindest für das, was es bei mir vorher war, sehr weit nach oben zu setzen. So, wie viel kann man nochmal pushen und nochmal und nochmal? Man merkt so, krass, es kann die Grenze, wenn man will, schon nicht für lang, aber schon sehr weit nach oben drücken. Und das habe ich mir angeeignet auf jeden Fall dann von ihm.
Ja, was war so das coolste Projekt, was ihr zusammen umgesetzt habt?
Boah, es ist halt alles, war einfach anderthalb Jahre Fiebertraum. So, es war eh alles wie, also alle Leute, die ich so geschaut habe, mein Leben lang bis dahin, habe ich so nach 2 Wochen getroffen. Ja. So, und das war schon, also, und man ist so 18, also auf einmal bist du da so drin, das war schon irgendwie surreal, aber super krass. Ich weiß nicht, Formel 1 wahrscheinlich nicht so dein Ding.
Früher.
Früher?
Ja.
Also dann vielleicht kannst du ein bisschen relaten. Ich bin auf jeden Fall drin. Mhm. Und Felix ja auch. Er ist ja auch Rennen gefahren für McLaren, also für in der GT4 einfach, mhm. in dieser, so einer kleineren ja. Rennserie, ja. einfach aus Bock. Und wir haben, RTL hat uns eingeladen, da war Nico Rosberg, also 2018 war Nico mhm. Rosberg Moderator dann bei RTL, halt als ne, Ex-Fahrer sozusagen ja. oder so als Experte. Und die, um seine Kanäle zu pushen, hat RTL, also Felix, ich bin ja Beifang, aber Felix eingeladen. und das war halt geisteskrank. Ne? Dann sind wir in Monaco vor dem Rennen mit dem Heli über wow. die Strecke geflogen. Geil. Und dann sind wir... war die Yacht von Nico im Hafen geparkt und dann war Niki Lauda, Paul Rübke, Nico, Felix und ich und halt Nikos Frau. Von da haben wir dann ins Rennen geschaut und da dachte ich mir schon so, Digga, what is life? Von einem halben Jahr war ich in irgendeinem so gottlosen Praktikum in Mitte. So, und jetzt so, hä?
Krass.
Was passiert ja eigentlich? Und wenn es davon kein Video geben würde, würde ich es wahrscheinlich auch nicht glauben.
So, ja, das war krank. Ja, mega. Ja, wie hat sich da für dich auch so ein bisschen die Sicht auf Content Creation geändert? Weil ich kann mir mhm. vorstellen, dass er wirklich nochmal so ganz andere Blickweisen so auf alles reingebracht hat.
Also ich habe da auf jeden Fall dieses YouTube-Video halt so voll verstanden. So. Also ich bin davor immer so von so einem sehr cinematischen Ansatz gekommen, mit so dieses dann Red Bull und fette Bilder und mega groß. Und er war halt so, ja, ist wichtig, aber für ein YouTube-Video, so, wir müssen die Leute hooken. So, das ist... Die Leute appreciaten das natürlich, wenn es nice gemacht ist, so, aber wir müssen das catchy machen, Leute müssen reinkommen. Ja. Wir können nicht die ersten 30 Sekunden nur so ein paar Bilder stehen lassen für den Vibe. Das ist, dann gehen die Leute raus. So. Und dann ja. halt so das zu checken, wie funktioniert so Watchtime, wie funktioniert zumindest damals auch so der Algorithmus, was ist wichtig und wie passen wir unsere Videos daran an und ja. den Schnitt.
Und wahrscheinlich konntest du da auch viele Learnings dann auch für deine alten Touren mitnehmen, ne? Weil irgendwann ging ja die Zeit mit Felix dann vorüber und ich glaube, du bist dann erstmal raus gewesen und dann wahrscheinlich auch erstmal im Bergen so ein bisschen abschalten. Aber ja, dann auch gleich mit Kamera trotzdem am Start. Konntest du da viel mitnehmen für das Projekt?
Ja, voll. Also einfach generell einfach sehr, sehr, sehr viel mitgenommen von Felix. Wie gesagt, diese Arbeitsweise, aber auch so in-depth, so wie die YouTube-Sachen funktionieren können, was irgendwie wichtig ist. Und genau, wie du sagst, also als ich dann mich von Felix losgemacht habe, also natürlich on good terms, wir haben ja uns jetzt auch für die Doku zusammengedreht, ist auch alles super. Aber da natürlich dann war schon irgendwie klar, so jetzt hat man dann einmal das Momentum, so von der Dude von Felix macht jetzt sein eigenes Ding so, ist nicht der Moment, um jetzt zu sagen, ja, jetzt mache ich erstmal Pause. Nee, genau, dann musst du natürlich, dann ist man es denn jetzt zu pushen. So, klar.
Aber geil, gleich das auch mit so einem eigentlich Thema, wo man vielleicht sagen würde, okay, du musst jetzt erstmal so den ganzen Stress der letzten Jahre verarbeiten ja. und erstmal abschalten. Dann geht's gleich weiter. Gar ey, okay, GoPro ist am Starten, jetzt eigenes Format.
Ja, also es wäre, glaube ich, einfach schon ein harter Fumble gewesen, wenn man da gesagt hätte, so, jetzt erstmal chillen. Man ist ja 19, 20,
ja,
einfach so jetzt, come on.
Also da hat man noch Energy.
Da hat man noch richtig Energy, ja, wirklich.
Ja, ja. Geil. Und was war das genau für ein Trip? Erzähl nochmal so, was du da geplant hattest oder um was da ging.
Ja, ich glaube, das wirkt größer, als was es ist, weil das halt so die ersten ein, zwei Videos waren. Also einfach Skiurlaub.
Achso, okay. Skiurlaub. War jetzt keine Alpenüberquerung.
Nein, wir haben da, ich glaube auch in dem Video schon so eine, so ein Bergwanderung auch mit den Skiern gemacht und so Aufstieg und so, aber das war dann vielleicht so ein Tagesding oder so. Also es war wirklich nur ein bisschen Extended Skiurlaub, ein bisschen auf Action machen, auch das für die Bilder auch geil ist, so für die Videos dann, aber...
Aber es war dann trotzdem schon ein krasser Push für deine Karriere, ne? Dass du dann auch als ja. eigenständiger Content Creator wahrgenommen wurdest.
Also es war der Push.
Ja.
Also Felix hat gesagt, ich durfte auch vertraglich keinen YouTube-Channel vorher haben. Mhm. Verstehe ich auch, es auch, macht auch verstehe ich. Aber ich habe dann ein paar Tage vorher den Kanal aufgemacht so und dann hat Felix sein Video hochgeladen mit Yo, Paul ist raus, da bin ich auch dran. Und dann haben wir es halt extra so getimt, dass genau zu der Zeit auch mein Video rauskommt. Und das waren halt 30.000 Subs oder so, overnight, so direkt. Oder nach zwei Tagen, irgendwie sowas.
Das ist krass.
Also es war der Push auf jeden Fall.
Okay, aber was hast du dann da gemacht, dass du so viele Abonnenten bekommen hast? Was war so der virale Aufhänger?
Gar nichts. Okay. Einfach nur, ich war der Dude von Felix. Und Leute fanden mich halt sympathisch, haben mich halt über anderthalb Jahre in jedem Video gesehen. Und dann ist halt so, ja, jetzt check mal Paul aus, er macht jetzt sein eigenes Ding. Und dann hat ein Bruchteil der Leute gesagt, ja geil, mal gucken, mal was der dann jetzt so macht.
Ja, da sieht man auch wieder, wie wichtig das Personal Brand dann auch am Ende des Tages ist. Ne? Wie du schon sagst, du warst bei jedem zweiten Video mit am Start, die Leute kannten dich und dann, okay, ich folge ihm jetzt einfach, weil ich bin neugierig, weil ich mag den Dude, so hab den jetzt so zwei Jahre auch immer gesehen regelmäßig.
Ja, voll. Ja, also das war wichtig auf jeden Fall.
Ja, cool. Und dann aber kam es 2022 zur Gründung von Sydow Media. Erzähl doch mal vielleicht da der Hintergrund, was war dann so der Step, wo du sagst, so jetzt muss ich das alles mal ein bisschen official machen, vielleicht auch eine Agency-Structure so reinbringen. Genau, erzähl gern.
Voll. Also auch wenn bis jetzt alle Sachen immer mega geil waren, die wir gesprochen haben, also zur Wahrheit hat auf jeden Fall gehört, dass... Also auf YouTube musst du dich auf jeden Fall an irgendeinem Punkt auch immer ein bisschen neu erfinden. Und nach ein paar Jahren habe ich so gemerkt, die Views und das Growth stagniert auf jeden Fall. Und im Endeffekt ist das ja dann schon das, wovon man abhängig ist. Also von den Klicks, wie viel kriegst du über einen Brand-Deal, von den Views. Ich habe immer diese Presets, diese Lightroom-Presets verkauft. Ist auch irgendwann auserzählt. Und ich habe halt immer nur Run-and-Gun irgendwie gemacht. So dieses halt Vlog-Style. So. Aber das ist diese großen Dinger, so ein Red Bull Alaska, das ist halt nicht Run and Gun, so. Das ist halt schon, und ich hatte auf eine Art irgendwie Angst vor diesen richtig großen Sets und so und vor so einer fetten Cine-Kamera mit so 1000 Kabeln, hatte ich fast schon Schiss vor, weil ich dachte, boah, ich habe keine Ahnung, was irgendein Kabel davon macht. Ich kenne so dieses Vlog-Style-YouTube-Ding und kann da übelst viel rausholen, aber es hat mich auch richtig getriggert, dass ich dachte so, du musst das mal checken, also so, du musst dich jetzt mal dieses komplexe Ding mal so ein bisschen für dich irgendwie so erschließen. Und ich wollte es einfach irgendwie legit machen und diesen Step gehen so von, bin so dieser Run and Gun, mach so Event, Foto, Video, so, ruf mich an, ich komm rum, so, zu so, okay, ich will eine legitte Produktionsfirma aufbauen, die auch legit nach außen so aussieht, so, wir können große Dinger produzieren. Dann war irgendwie so, ey, komm, jetzt Sydow Media gründen, GmbH machen, jetzt einmal Produktionsfirma. Serious. Ja, einmal serious und auch so, ich hatte davor halt auch nie angestellt oder so. Immer so Freelance, Leute, die geholfen haben, klar. So oder so Minijob. Aber so, ich wollte das mal so richtig mal machen. So.
Ja, aber wie wird man dann quasi von jetzt auf gleich zu einer guten Führungskraft?
Ja, gute Frage. Wahrscheinlich gar nicht erstmal am Anfang. ja, also ich habe mir schon viel, also ich habe mir einfach übelst viel reingezogen. Das Wort ist ein bisschen verbrannt, aber auch Coaching mir ein bisschen einfach Input gegeben, um da ein bisschen auf Spur zu kommen, mir Sachen reingezogen, auch ein bisschen Glück, meine Eltern sind auch selbstständig und mein Papa hat auch in seiner Selbstständigkeit die Firma gegründet und da konnte ich natürlich dann auch mich meinem Dad mal so ein bisschen immer hinsetzen und sagen, okay, jetzt ist die Situation, was meinst du, wie soll ich damit irgendwie umgehen? Und dann Learning by Doing, ne? Irgendwie einfach viel Gary Vee-Content reingezogen.
Oh ja. Ja, das kenne ich.
Und Simon Sinek, einfach viel. Ja,
ja, Klassiker ja. Auf jeden Fall. Ja, also der Ansatz war da aber schon erstmal die Produktionsfirma, ne? Also du bist nicht reingegangen, hey, wir sind jetzt hier deine strategischen Partner für Brands, sondern wenn ihr eine Produktionsfirma vor Ort braucht, auch für größere Sachen, wir sind am Start.
Das ja, war der genau, Ansatz, nur ne? Das. Also auch gar nicht so Consulting oder sowas. Mhm. Produktionsfirma und halt mit. Am Anfang noch nicht so klar ausgesprochen, aber dann schon relativ schnell eigentlich so, ey, wir wollen geile Dokus produzieren. Das ist so eigentlich unser Long-Term-Game, haben wir dann schon auch in 2022 so schnell gesagt, so ey, das ist, was wir machen wollen.
Was habt ihr für einen Claim im Office hängen?
Also inhaltlich, weil wir haben our vision to be, also inhaltlich steht da, dass wir die relevantesten Sportdokumentationen machen wollen. Award-winning Culturally Relevant Sports Documentaries, irgendwie sowas.
Ah ja, okay. Und hat ja geklappt, so wenn man das heutzutage betrachten kann, ne?
Also ich freue mich, dass du das in der Außenwahrnehmung so wahrnimmst. Ich nehme es noch nicht so wahr, weil es ist noch ein langer Weg da, wo wir hin wollen, so ist, oder wo ich hin will mit der Firma. Es dauert auf jeden Fall noch lang, aber es ist ja auch geil, so wenn es so easy wäre. So, dann.
Aber der Anfang war dann der Istanbul-Marathon, ne? Also da habe ich zumindest erstmal wahrgenommen, dass du auch da in die Richtung mehr machen willst. Fängst natürlich auch erstmal an zu zeigen, dass du es kannst halt, ne? Solche Formate auch umzusetzen. Wie kam es auch dazu?
Ich habe einfach generell mit Laufen angefangen, so, weil ich glaube, ich habe so eine, war einfach immer so ein bisschen schlacksig und so ein bisschen dünn und das hilft beim Laufen. Das ist eigentlich die ideale Voraussetzung, um Läufer zu werden. Ist perfekt eigentlich. Und dann, ja, bin ich viel gelaufen und Istanbul-Marathon war halt so, ey, erster Marathon. Und dann, ja, war irgendwie klar, dass, okay, lass da eine Doku draus machen. Einfach so als unpaid Passion-Project-Ding so. Lass das jetzt einmal richtig geil machen und mal so zum ersten Ding so zu zeigen, so, das ist, was wir machen könnten. Ja. Für eine Brand. So.
Und war das dann auch der passende Anker für die ersten Brands, die dann quasi mit euch zusammengearbeitet haben?
Ey, also da war es sogar wirklich so richtig Klischee. Das ist ja eigentlich nie so. Wir haben die Doku hochgeladen und dann X-Bionic ist auch so eine Performance-Underwear-Marke. Vor allem in Italien und der Schweiz groß. Und die wirklich 2 Wochen später hat einer von dem Marketing angerufen. Ah, das ist sogar der Abraham, das ist der Halbbruder von Amadeus. Also, ne?
Ja.
Aber ich hatte gar keinen Kontakt vorher mit ihm, aber er hat mir halt so darüber so ein bisschen gefolgt. Er hat gesagt, ah ja, geil, ja, wir haben in 3 Monaten Marathon am Gardasee, könnt ihr das auch für uns machen? Also da war es wirklich so Klischee. So, wir haben es gemacht, direkt jemand angerufen und gesagt, könnt ihr das auch für uns machen? Aber ja, es war ein guter Start.
Cool. Ja, und zwischendurch bist du ja auch nochmal Vater geworden. Das hat wahrscheinlich auch viel geändert, ne? Also, wie kannst du da am besten die Balance zwischen Business und Privaten dann auch halten? Was waren da so die ersten Learnings?
Boah, ja, das ist auf jeden Fall hell of a ride. Kann man ganz tief reingehen. Ja, also ja, Prioritäten setzen ist dann halt super, super wichtig, weil ja dann eine andere Person, ist ja auch gut und richtig so, wichtiger ist auf jeden Fall als seine eigenen Wehwehchen oder seine eigenen kleinen Sachen. Und das hat mich auf jeden Fall, glaube ich, auch gut gegroundet, würde ich sagen. War das eine gute Life-Lesson so für mich. Aber ja, es fällt halt viel, man muss, glaube ich, schon so sehr aussortieren so. Im privaten Rahmen ist bei mir dann jetzt schon sehr, sehr, sehr dünn, ist auch okay. Also es ist halt dann privat viel Family-Time einfach so, das ist dann halt die private Zeit. Und ja, es ist sehr einfach, ja, es ist sehr anstrengend, alle Bälle in der Luft zu halten. Man muss dann halt irgendwie auch im Business, musste ich dadurch, und das war aber gut, ich konnte vorher nie delegieren, weil ich irgendwie immer dachte so, ja, aber es ist aber schon besonders, wenn ich es mache oder so, was man so im Kopf hat, so, ja, aber es muss schon ich schneiden, weil es kann vielleicht auch, das sind so blöde Sachen so, aber so, ja, wenn es nicht ich schneide, sieht es nicht ganz genau so aus, das ist ja eigentlich Quatsch.
Ist das so Kontrollzwang dann irgendwo auch, oder?
Ja, es ist irgendwie gefühlt hoher eigener Anspruch und wie gedacht so, ja, wenn das nicht ich selber mache, dann ist es nicht genau so, wie man will, aber es heißt eigentlich nur, dass man es nicht geschafft hat, es gut an jemanden weiterzugeben, zu vermitteln. Und das musste ich dann lernen, aber das hätte ich sowieso lernen müssen, um eine Firma aufzubauen und die Sachen jetzt so groß zu machen, die wir machen wollen, hätte ich es eh lernen müssen. Und deswegen war es da, glaube ich, eine gute Lesson, so, weil es dann passieren musste. Aber ja, der Spagat, Digga, ist schon, also man kann jetzt sagen, ja, funktioniert mega gut, aber das ist trotzdem, fuck, das, also rufe ich dann irgendwie nicht zurück, wo es safe geiler gewesen wäre, hätte ich ihn zurückgerufen, aber es ging von der Energy einfach nicht mehr oder kleines krank und du irgendwie, dann hast du halt einfach andere Probleme, außer jetzt nochmal die nächste Agentur zurückzurufen, was aber eigentlich geil gewesen wäre fürs Business und wahrscheinlich verliert man auch so ein bisschen Momentum dadurch, also wahrscheinlich wäre noch mehr möglich, wenn ich jetzt nur dafür Zeit hätte, aber ist auch voll okay.
Ja, klar, wie du schon sagst, da geht es ja dann um Prioritäten.
Ja.
Und vielleicht an der Stelle hat sich auch nochmal so die Definition von Erfolg für dich geändert?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube, davor wäre ich immer so der Typ gewesen, weiß ich, kennst du Mr. Beast? So?
Ja, ja, klar.
Genau. Der kann ich wirklich jedem der Zuschauer und auch dir nur empfehlen. Bei Diary of a CEO ist gerade eine Folge mit ihm online gegangen, einfach so Podcast. Einfach insane, der Typ. Also da mal rein und ist krank. Und er redet halt so darüber, dass halt auch noch niemand gemacht hat, was er macht, weil du kannst halt schon viel früher exiten auch. Also so, keiner eigentlich gibt sich, also wenn du erstmal die 15, 20, 30 Mio liegen hast, gibt sich eigentlich fast keiner den Film, den er sich gibt, dann nochmal von den 30, 25 ins nächste große Projekt reinzuschmeißen. Von den 50, dann kommen wieder 45. Die meisten Leute dippen dann halt einfach. Und vom Gefühl her, vom Mindset, wäre ich vorher auch so gewesen, ja, einfach immer weitermachen. Ich sag's ehrlich, also wenn ich jetzt an den Punkt kommen würde, wo ich sowas liegen hätte, ich würde sagen, ja, scheiß drauf, Digga. Also dann mache ich noch irgendwie eine Doku alle zwei Jahre, auf die ich richtig Bock habe, wo es mir dann auch egal ist, so irgendwie in Berlin irgendwie so einen kleinen Galerieladen auf, wo auch scheißegal, ob sich das rentiert oder nicht, wo irgendwie mal den machst du irgendwie zweimal pro Woche für einen halben Nachmittag auf, wo die Boys vorbeikommen, hast du eine Kaffeemaschine und wenn einer mal ein Bild kauft, ist auch schön, wenn nicht, ist auch
egal. Ich komm gerne vorbei.
Ich sag dir dann Bescheid, hoffentlich sag ich dir Bescheid, wäre geil. Wo du mir ein Magazin im Jahr rausbringst, würde ich auch sagen, Alter, dann würde ich auch jetzt sagen, dann verbringe ich lieber Zeit mit meiner Tochter, als mir zum 5-Millionsten Mal den Film zu geben, dann. Das schon, das hat sich verändert, ja.
Ja, aber ich glaube, kreativ muss man sich dann so oder so noch ausleben. Ne? Wie du schon sagst, ist dann vielleicht nicht mehr der große Business Case. Man macht dann wieder mehr fürs Private dann wahrscheinlich. Dann trotzdem seine Filme und Fotografien und
genau.
Aber dann ohne Pressure.
Genau, dann sagst du halt, okay, keine Ahnung, ich fotografiere jetzt nur Retro Jones in New York für 2 Wochen, flieg mal runter, mach dann irgendwie so ein geiles Artsy, kann aber wie 3 Monate hier sitzen und nur Layout machen, wenn ich da Bock drauf habe und nur mir die Font nochmal aussuchen oder welchen Rotton jetzt. Jetzt weiß ich nicht, was haben soll. Irgendwas will ich schon oder soll man, finde ich, sollte man immer machen. So. Aber dann halt nur so ein Shit einfach, ja.
Ja, aber ich höre da raus, also du hast jetzt auch keine festen Rituale oder ja, feste Strukturen, sondern guckst halt einfach, wie kannst du die Bälle jonglieren, um dann halt allen Rollen, die du dann hast, gerecht zu werden, ne?
Ja, doch, also doch, ich würde auch sagen, das ist gut. Durch die Kleinen hast du auf jeden Fall eigentlich sogar einen sehr gesetzten Rahmen. Also ich, Sarah kennst du ja auch, ist ja die Mom, sind ja nicht mehr wohnen nicht mehr zusammen, aber ist ja alles gut. Also sie spricht ja sehr offen drüber, deswegen kann man es ja eigentlich auch sagen, ist kein Geheimnis. Deswegen habe ich sie immer nur 50% der Zeit, also immer eine Woche so, eine Woche so. Es hat eine Woche dann immer Ultra Gas geben. So. Du spielst halt eigentlich einfach immer Catch-up. Also so entweder dein Schlaf, Financial Sachen, Business, Freunde, Fitness. Also so, wenn in der Woche, in der man mit ihr ist, 2 von 3 Bällen fallen auf jeden Fall runter. Mhm. Und die anderen 3 sind so gerade so oben. Und in der Woche, in der anderen Woche versuchst du wieder dann alle 5 das so ausgleichen hochzuhalten und dann fallen wieder in der nächsten Woche ein paar runter, dann musst du wieder hoch. Aber dadurch hast du eigentlich schon einen sehr fixen Rahmen mit morgens Kita, abholen, ihr, wann bringst du sie ins Bett und so, das ist dann hast eigentlich schon sehr den Rahmen sogar, tatsächlich.
Ja, okay. Ja, macht ja Sinn. Ich sag mal, das Kind bestimmt ja dann so deinen Rahmen, ja, und deinen Ablauf und danach muss man sich dann richten und das ist dann natürlich die Priorität. Ja, glaube ich, dass das auf jeden Fall herausfordernd ist, gerade noch mit so vielen neuen Projekten und was da auch jetzt gerade bei dir auch läuft. Ja, krass. Kommen wir doch mal zu deinen aktuellen Projekten. Bevor wir auf die YouTube-Doku zu sprechen kommen, wie ist denn eigentlich zu der Zusammenarbeit mit Snipes und PSG gekommen?
Ah, geil. Ich habe Simon, was ist jetzt seine Description? Ich glaube, Head of Entertainment oder irgendwie sowas bei Snipes. Head of Culture, irgendwie sowas, glaube ich. Also richtig krass. Und ich habe Simon kennengelernt vor, ja, 6 Jahren oder so, als ich bei denen, als sie den Podcast noch zu zweit gemacht haben mit Amadeus, den Sneaker-Podcast. Oshun, genau, den Namen vergessen. Ich wollte gerade souverän rum jonglieren, dass ich den Namen nicht mehr weiß, aber Oshun ist es, check. Da habe ich Simon kennengelernt und ja, einfach richtig korrekter Typ. Und dann haben wir Freelance, haben wir immer schon, hat er uns oft schon für Snipes gebucht, für diese Blockpartys und so. Haben wir viel für die gemacht und auch ein paar größere Dinger schon, also größer, die machen ja dann auch viel intern, Snipes und so, aber was die so an Freelancer geben, haben wir schon ein paar geile Sachen gemacht und dann waren wir im Herbst, genau, weil die ja dann Trikotsponsor bei PSG geworden sind oder Streetwear, also irgendwie, aber irgendwie so, sind auf jeden Fall auf dem Trikot drauf, so, ja. Also Fair-to-Say-Trikotsponsor eigentlich, und dann hatten die halt Media Day und da haben wir das gemacht, aber es ist halt auch so, ist auch immer so geil, die Sachen wirken dann so groß, die Reality war, der Dreh war war an einem Dienstag und ich glaube am Donnerstagnachmittag war ich mit meiner Kleinen halt irgendwie auf dem Spielplatz, irgendwie so halb verrotzt und dann ruft Simon an und sagt, ja, könnt ihr am Montag hinfliegen? Wir müssen jetzt alles planen? Ja, nein. So, und dann irgendwie so, ja, okay, kriegen wir irgendwie gedribbelt, so machen wir. Das ist dann so die Reality. Mhm. Da wirkt es immer so übelst clean und geil, ja, PSG und so. Reality war rough.
Auf easy.
genau, Reality war rough. Irgendwie Equipment nicht richtig abgegeben, wären wir fast nicht in den Flieger gekommen und so ein Shit. Also war schon wieder geil. Und jetzt, genau, haben wir PSG gemacht, Media Day. Richtig coole Sachen, auch was ich jetzt so wahrgenommen habe, sehr geiler Verein, muss ich sagen. Also die waren sehr cool irgendwie im Umgang. Auch die Spieler, muss ich sagen, hat richtig Bock gemacht, mit denen zu drehen. Und jetzt tatsächlich in 2 Wochen sind wir wieder da.
Ja, krass. Was ich da ziemlich witzig fand, ihr hattet ja auch nur eine sehr kurze Interviewzeit, ne? Glaube ich nur 10 Minuten pro Max. Spieler.
Ja.
Ja, wie konntet ihr das dribbeln, dass das dann noch trotzdem cool rüberkam?
Ja, halt, also von unserer Seite, wir hatten natürlich alles irgendwie am Laufen und wussten aber zum Glück immer genau, okay, jetzt in 3 Minuten kommt der nächste, dann, wenn die kam, war halt auch wirklich alles ready. Und es ging, weil dieser Balou, so ein französischer YouTuber, der hat auch 500.000 oder so, ist auch richtig groß. Und den hatte halt Snipes gebuckt, so als Moderator. Und der hat, muss ich sagen, sehr geil gemacht. Der hat die Spieler geil abgeholt, also inhaltlich so abgeholt, nicht wirklich abgeholt, aber so inhaltlich. und hat mit denen halt sehr, sehr schnell einen geilen Vibe aufgebaut. So, ey, yo, was geht? Ah, hier, nice Kicks, ja, chillig. Okay, Kamera läuft. Und dann haben wir direkt losgelegt. Ah, okay. Ja. Und der hat eine geile Atmosphäre gebaut.
Ja, und was war so grundsätzlich der Inhalt, um die Markenbotschaft und auch so das Storytelling miteinander zu verbinden?
Eigentlich war halt so die Idee, also bei PSG, ohne jetzt zu tief in diesen Fußball-Talk reinzugehen, stopp mich, wenn ich zu tief reingehe.
Alles gut.
Aber bei PSG ist ja auch viel Umbruch in der Mannschaft. Messi ist raus, Neymar ist raus, Mbappé ist auch raus. Also diese große Star-Era ist jetzt mit der 24-25 Saison war so ein bisschen vorbei und mehr so diese, okay, wir haben einfach geile Baller so aus Paris einfach wirklich in der Mannschaft und so. Und das war Snipes halt wichtig, das so zu pushen mit so nicht diesen Fragen, so ja, nimmst du lieber, weiß ich nicht, einen Range Rover oder einen Culligan oder so, was weiß ich, sondern halt so dieses so, ey, was bedeutet dir Streetwear aus Paris, so, was war für dich in deiner Jugend hier in Paris irgendwie prägend? Darum ging es viel in den Interviews, so Culture einfach. Hm. Paris Culture.
Ja, ja. Okay. Ja, macht cool. Gerade als Streetwear-Brand, so da auch diese Connection zu schaffen. Ja, sehr nice. Du hattest ja vorhin schon angedeutet, dass du ja auch sehr motorsportaffin bist und da gab es ja auch eine Geschichte mit Porsche und Mark Webber. Erzähl doch da nochmal, wie es dazu gekommen ist.
Oh, das ist ein richtig cooles Projekt mit Fleming, also wirklich Shoutout Fleming Pink. Der ist ich weiß nicht, ob er der einzige Gründer ist oder Mitgründer von Inferno Ragazzi, ist auch so eine Marke aus Hamburg. Machen richtig coolen Stuff, also Klamotten einfach. Und Fleming habe ich über Red Bull kennengelernt und der hat die Gelegenheit bekommen. Porsche hat immer in Hamburg dieses, auf jeden Fall ein Golfturnier, ich habe den Namen vergessen, European Open Porsche, irgendwie sowas. In Hamburg auf jeden Fall.
Ja.
Und da gibt es immer das Leaders Car. Das heißt, es wird immer jedes Jahr ein Porsche designt, also vom Exterieur, also so eine Lackierung sozusagen von irgendjemandem Besonderen. Und dann darf immer das Event geht dann 3 Tage, der an dem Tag Leader ist von der Tabelle, darf mit dem Porsche nach Hause fahren.
Okay.
Und der wird dann immer so geil wieder auf so ein Ding raufgefahren und in dem Jahr durfte Fleming den halt designen. Und hat das halt übertrieben geil gemacht. Und dann hat er halt uns gefragt, ja, die Agentur sagt, es soll geil gefilmt werden, Mini-Doku. Ey, Mini-Doku, Fleming, Porsche. Digga, Firma gibt es seit 2 Monaten, also besser wird's glaube ich nicht.
Let's get it.
Ja, lass rein, auch das ganze Budget investiert. Also stand gar nicht im Verhältnis. Aber ich wollte es einfach, okay, das müssen wir jetzt so geil wie möglich machen, so weil, so, wann können wir schon was für Porsche machen? Ja, so. Da jetzt nicht auf 50 Euro, dann lass jetzt das Geilste mieten, was irgendwie geht. So. Mhm. Haben es auch richtig Harakiri. Ich hatte damals so einen alten Audi TT, war mein erstes Auto, hatte ich damals noch.
Nice.
Dann sind wir für die Car-to-Car-Shots. Der TT geht Kofferraum halt so hoch. Einfach ohne Sicherung, so, ne? Ich habe so reingesetzt mit der Lens und irgendwie so Fleming so auf WhatsApp-Audio so hier so gehabt. So, okay, fahr mal ein bisschen näher ran. Ja, geil, 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 geil. Cops kommen, okay, dann irgendwie so ein Ding runtergemacht. Also das war so die Reality von dem Shot. Übelst rough.
Ja.
Aber das hat Bock gemacht. Das war ein geiles Projekt, ja.
Ja. Und wie waren da so grundsätzlich die Reaktionen drauf? Weil du meintest, du hast schon viel reingebuttert. Was kam da von der Brand als auch so von der Audience
vielleicht? Boah, mega underwhelming. Kam gar nichts eigentlich. Also, okay. Deswegen meine ich, es ist voll untypisch, dass das so ein Istanbul-Doku-Ding, dass es wirklich mal so klappt, Meistens ist es wirklich so ein kleines Puzzleteil, dass man das irgendwie mal sagt, aber von Porsche selbst, die haben das repostet dann oder gepostet auf ein paar Kanälen, aber nun die Story, glaube ich. Mit der Agentur haben wir, es war auch alles cool, die haben es auch nochmal angefragt, aber hat nicht nochmal danach geklappt, stand jetzt, who knows. Ja, es hat uns jetzt niemand deswegen gebucht, glaube ich, direkt. Es kam jetzt nicht eine Anfrage, ey, wir haben das Porsche-Ding gesehen, habt ihr Bock? Das war jetzt nicht der Case.
Aber es ist krass, wie unplanbar manchmal das dann auch so alles ist. Ne? Wahrscheinlich hat das Ding mit Sony und diesen Tierfilmfotografen mehr Reach dann gebracht am Ende des Tages.
Ja, probably. Also deswegen, man muss, aber es ist ja auch okay. Man muss, also so, es ist dann halt irgendwie immer so ein Lotto los. Aber es, natürlich klappt nicht jedes, aber natürlich, aber je mehr du reinwirfst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann mal eins klappt. Deswegen ist es auch okay, dass nicht jedes klappt. Ist ja auch, ist okay.
Ja. Aber wie wählst du dann deine Projektpartner oder auch Kunden aus? Weil ich sag mal, du hast ja schon eine breite Range. Ne? Es muss ja jetzt nicht nur Sport sein oder Motorsport in dem Fall, sondern wie ich schon kurz angedeutet habe, mit Sony hattet ihr ja so mit den Naturfilmern eine Zusammenarbeit. Ja, wie kam das dann oder was ist da vielleicht auch dein Auswahlverfahren?
Also generell ist schon mal immer erstmal der Blick aufs Firmenkonto, wie Auswahl ich überhaupt treffen kann. So.
Real talk.
Oder ob man einfach auch sagen muss, eher geil, dass was reinkommt, machen wir, cool, freuen wir uns. Also das ist auch Teil des Auswahlverfahrens, oft, manchmal. Ja, also ich würde wirklich sagen, also dass ich mir wirklich, also dass ich wirklich auch die Balls hat mal abzusagen, weil man hat ja so viel Verantwortung, in Anführungszeichen auch subjektiv, aber für die Firma, für sich selbst und so, was da irgendwie alles dran hängt, so, dass ich überhaupt jetzt erstmal langsam die Balls habe, irgendwo zu sagen, nee, das machen wir nicht. Das schon auch Preis ist schon einfach auch ein Ding. Also wenn es einfach nicht, die Brand nicht mega geil ist oder die, wo man sagt, ey, da können wir uns aber krass ausleben oder mega viel lernen und es ist wirklich einfach vom Budget her nicht mehr unsere Liga oder so, es ist halt einfach, das sollte irgendein Freelancer einfach machen, dann gehen wir auch raus. Also dann sage ich auch mittlerweile so, vielleicht seit einem Jahr oder so, hey komm, dann sind wir einfach nicht die richtigen Partner für euch. So, das macht keinen Sinn für uns, das jetzt einfach umzusetzen. So.
Ja.
Ja.
Ja, macht total Sinn, da einfach abzuwägen, weil am Ende des Tages macht man das ja zwar auch für die Leidenschaft, aber am Ende des Tages hast du ja auch Mitarbeiter, die du zahlen musst und willst und ja, muss ja dann einfach auch passen.
Ja, so ist es.
Lass uns mal gern auf die YouTube-Deutschland-Doku zu sprechen kommen. Du hast am Anfang gemeint, das war wirklich ein langjähriger Prozess über mehrere Jahre. Ja, erzähl doch da mal, wie es dazu gekommen ist. Genau.
Ja, voll gerne. Also 2022, als ich gerade Südomedia gegründet habe, also wirklich eigentlich fast genau vor 3 Jahren, das ist sogar schon ein bisschen länger her, Izzy ist auch ein YouTuber, ist auch ein guter Freund von Felix von der Laden und wir haben auch damals irgendwie rumgehangen. Mit Izzy bin ich auch bis jetzt immer privat sehr gut und ich war mit Sarah damals, haben wir so Pärchenabend gemacht bei ihm zu Hause, mit seiner Freundin logischerweise und ich war irgendwie, wir sind vom Essen zu ihm nach Hause gefahren und irgendwie in dem Auto dachte ich so, Digga, eigentlich so eine YouTube-Doku. So, wäre geil, gibt's gar nicht. Und irgendwie so, es würde auch voll Sinn machen, weil wir wollen Dokus machen. Ich kenne die Leute auch, bin aber selber auch gleichzeitig Fan so, kann gut relaten, was geil ist und was nicht so. Oder was vielleicht mehr relevant ist und was weniger. Und wäre ja das krasseste Aushängeschild ever. Und irgendwie eigentlich eine unique Position, jetzt das eigentlich zu machen. Und dann haben wir damals auch an dem Abend so den Zettel habe ich auch noch. Also ich habe das so gesagt, boah, das wäre geil. Und Izzy meinte so, ja, das ist ultra geil. Das musst du eigentlich machen. Okay, der muss rein. Wie viele Folgen? Ja, hier. So im abgerissenen Zettel das so runtergeschrieben. Und dann dachte ich so, ja, okay, das ist übelst geil. Ja, und dann halt Pitchdeck gebaut, halt einfach nebenbei, neben dem Hustle mit der Company, halt einfach so überlegt, okay, ja, wie würden denn wirklich die Folgen aussehen? Wie viele wären es denn inhaltlich aufgebaut? Was ist die Hook in dem Pitch Deck, also diese ganzen Filme? So.
Ja.
Wer könnte das bezahlen? Wie einmal durchgerechnet, so, was ist der Aufwand hinter, wie teuer wäre das, das produzieren zu lassen und so? So ein Spec-Trailer geschnitten, damit Leute, die so reinschauen, die das vielleicht noch nicht so ahnen, aber checken, so wie geil das sein könnte.
Ja.
So. Und da viel reingebuttert. Und dann mit dem ersten Part, also erst haben wir sogar mit YouTube selbst gesprochen. Die fanden es auch richtig geil, aber es ging damals nicht. Es war Anfang 2023 dann schon, weil da gerade diese krassen Tech-Layoffs alle waren. Weil diese, ja, wir haben jetzt irgendwie 15.000 Leute entlassen.
Ja.
Können jetzt hier nicht in so ein...
Post-Corona auch.
Ja, genau.
Alles ein bisschen schwieriger.
Können jetzt hier nicht in so ein mal geiles Projekt irgendwie was weiß ich wie viel stecken. Das geht dann einfach nicht. So. Mhm. Dann mit Johannes von Snox gesprochen, dann mit Simon von Snipes gesprochen, mit Disney Plus mal rübergehauen. Mit Philipp Westermeier habe ich geschrieben. Da hat mir Fleming das Intro gemacht, weil Fleming war einer der ersten OMR-Mitarbeiter. Mhm. Dann immer so alle, immer so, ja, ist mega geile Idee, aber geht gerade nicht vom Budget. So. Mhm. Ich dachte aber immer so, Mann, das muss funktionieren. So, das ist, und wir müssen das auch machen. Das wird sonst jemand anders produzieren, 100%. Und es ist so ein bisschen Kalenderspruch, so ein bisschen Coaching KLS-mäßige Vibes jetzt. Okay. Aber es ist true. Das Ding ist ja immer, das Game ist ja, wenn man schon wüsste, also wenn man wüsste, wie viele Neins kommen müssen, bevor das Ja kommt, dann wäre man ja, dann würde man sich so denken, geil, noch ein Nein, noch ein Nein, noch ein Nein. Das Game ist ja nur, dass du nicht weißt, wann das Ja kommt.
Ja.
Aber ich dachte mir, es ist geil, Mann. Das, irgendwer wird es irgendwann sagen, hier komm, dann nimm, mach. So.
Ja.
Und dann hat Lexware, ich weiß nicht, ob du die kennst,
ja,
genau, Buchhaltungssoftware, Shoutout ist eine völlige Untertreibung, also wirklich, ich habe es denen oft gesagt, in jedem Rahmen, jedem Video Liebe. Onstage, wirklich Liebe. Und dann Christian, Geschäftsführer von Lexware, habe ich ein Intro bekommen zu ihm. Digga, wir haben 10 Mails geschrieben, er hat gesagt, ja, das ist geil, mach das. Nicht jetzt so, wie viel brauchst du, nimm einfach, aber ich habe gesagt, ja, das brauchen wir fürs Projekt, das ist schon auch eine relevante Summe dann war.
Okay.
Und dann hat er gesagt, ja, komm, dann rein. Und das war dann im Sommer letzten Jahres. Und dann sind wir reingegangen, Mann. Dann, also es war übelst Imposter-Syndrom. Ich dachte damals noch so, okay, Schritt 1 war so die Idee haben, das Ausarbeiten. Schritt 2 war jetzt das Geld zu bekommen. Aber dann hatte ich wieder Schritt 3, jetzt müssen wir es ja wirklich produzieren. Also das war für mich fast so mit der Tiefpunkt, weil davor war das einfach so ein geiles Luftschloss.
Ja.
Und jetzt war ich so, boah, jetzt könnte es auch richtig scheitern, dann müssen wir dieses ganze Geld zurückzahlen, aber wir brauchen auch wirklich das Geld. So. Aber ich bin ja übelst abhängig davon, dass jetzt die YouTuber sagen, ja, machen wir.
Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Hatten die Bock oder war also da erstmal Skepsis da?
Ey, ich hatte halt auch seit 3 Jahren weil Kind bekommen und so und ich bin ja auch weggezogen, gar keinen Kontakt mehr zu 99% der Leute. Ich dachte mir so, ey, die lachen nämlich voll aus. Und nur habe ich jetzt diese Kohle und das Commitment von denen, dann rufe ich an, sage, hey, hier, Doku, und die sind so, Digga, was? Nein, voll das komische Konzept machen wir nicht. Dann bin ich gefickt. dann dachte ich so, das darf einfach auch gar nicht passieren. Und da hatte ich echt richtig, ja, ich hatte richtig Druck auf jeden Fall für mich selbst so, dass ich dachte, dass wir das jetzt überhaupt, die Leute jetzt an den Start bekommen. Und dann haben wir mit Felix angefangen. Also ich dachte so, boah, wenn Felix Ja sagt und ich den reinbekomme, dann ist es so ein Zeichen auch irgendwie nach außen, dass es legit ist.
Ja.
Und dann hat Felix auch gesagt, ja komm, dann kommt nach Mallorca, dann machen wir das. Und das Konzept, um das einfach nochmal abzureißen, ist ja, wir haben 4 Folgen produziert. Jede Folge ist auf dem Kanal gekommen von einem YouTuber, der so krass war für die Zeit. Also 2010 bis 12 ist so die erste Folge, 13 bis 15 so die zweite und dann immer so weiter.
Ja.
Und dann haben wir so 4, 5 Creator in jeder Folge, an deren Hand wir so erzählen, so, was war der Vibe, wie ging das so los? Und halt so dieses vom Kinderzimmer zu ausverkaufte Lanxess Arena.
Ja.
So von übelst Nerd-Nische zu, das sind die Mainstream-Stars in Deutschland auf der Bravo. So. Und die Leute rasten aus, wenn die die sehen. Das ist so Justin Bieber-like. So.
Ja.
So diese Journey, so dieses Gefühl zu capturen, so wie war das so? Auch für die Leute, die Anfang 20-jährige Dudes einfach so auf einmal.
Auch mit der WG und so, ne? Also ich habe mir die ersten 2 Folgen schon reingezogen.
Geil.
Ist schon wild, ja.
Und wie findest du?
Ja, mega.
Also, ja, geil.
Wie du schon sagst, so diese Entwicklung von, sage ich mal, YouTube-Kindern, ohne das jetzt disrespektierlich zu meinen, dann aber zu Businessmännern und dann auch so diese Entwicklung halt, ne? In der WG anfänglich alles so spaßig und wir machen jetzt einfach, zocken Minecraft zusammen und sind einfach wild zu dann, okay, du hast schon gemerkt, so dann kommt so, wie gesagt, so diese Business-Moves, das Personal Branding, wo sich jeder so ein bisschen positionieren muss, überlegen muss, mit wem will ich zukünftig Kooperationen aufbauen oder was mache ich auch vielleicht nach meiner Minecraft-Zeit. Ne? Also das ist schon alles sehr spannend, das zu sehen und auch gerade, weil man ja selber die Zeit auch so miterlebt hat. Ne? Also ich war schon so die Generation, mir war das, also ich war da schon ein bisschen raus. Ne? Mhm. Minecraft hat mich in dem Alter dann auch nicht mehr gejuckt, so, aber trotzdem, ich fand es immer krass, das einfach zu sehen, dass das einfach so einen Hype kreiert hat zu der Zeit. Ne?
Ja, ja. Ja, also, ich bin auch einfach fasziniert von dieser Zeit, so, weil, gib dir das, du bist irgendwie 19, du lädst ja Minecraft-Videos hoch, ne? Ist ja auch, wie die sagen, die haben ja nicht Champions League gespielt oder so. Die laden Minecraft-Videos mit so einer shitty-ass Webcam hoch, ja, und dann ein paar Monate später campen Leute im Hausflur und reisen mit ihren Eltern irgendwie aus der Schweiz an, weil die einmal irgendwie ein Foto mit ihr haschen wollen. Das ist krass. Die Leute waren geisteskrank, ne? Die haben, ja, damit man sich das mal vorstellt, ne? Die haben, wenn man irgendwie einmal, das war auch schon, als Felix und ich dann gefilmt haben, hat man in einem Vlog, hatten wir das Fenster so auf Kipp, man hat so eine leichte Spiegelung in dem Fenster gesehen. Und die Leute haben anhand von dem Winkel und der Spiegelung ausgerechnet, dass das müsste dann die Fensterfront sein. Und die haben immer so eine Fenster, es müsste dann das Gebäude, und haben das Büro dadurch gefunden, dann da gecampt. Das ist ja geisteskrank. Mhm. Wegen Minecraft-Videos.
Ja.
Und so das, ja.
Ja, aber was muss das auch für eine Belastung dann auch für die Leute damals gewesen sein, oder? So von, ich zocke jetzt hier einfach mal für mich und meine Freunde, und ist ja cool, wenn das ein paar Leute gucken, aber dass dann Leute so wirklich stalkermäßig den ganzen Tag hinter dir her sind, ist ja auch übelst nervig dann wahrscheinlich, ne? Es gibt auch diese eine Szene, ich glaube, das in Köln, wo dann, ich weiß nicht, wer es war, aber er stürmt so weg von den Massen und rein ins Taxi oder so.
Das war die Außenseiter, Dima war das, ja.
Ja, stimmt.
Ja, ja.
Genau.
Insane, dann kommen noch die Kommentare dazu, auch dieser Druck irgendwie jeden Tag, wir haben ja jeden Tag irgendwie 2-3 Videos hochgeladen, jeden Tag auch übelst durchgehasselt und so, dann kommt das Cash, aber ich glaube, das Cash fühlt sich dann auch viel so wie Druck an, so krass, man muss jetzt auch irgendwie irgendwas machen, so, hey, what the fuck, ist ja auch irgendwie eine Art Verantwortung, die dann damit irgendwie kommt und so, und genau das hat mich halt, wie man merkt, hat mich das fasziniert und das wollte ich halt einmal so.
Ja. Nee, auf der einen Seite ist ja super spannend, ne? So diesen Nostalgiefaktor, also wahrscheinlich auch so deine eigene Kindheit so ein bisschen rekapitulieren, so auch mit den Leuten, die du damals gefeiert hast. Und auf der anderen Seite aber auch so diese Business-KPIs, wo dann Lexware dann wahrscheinlich gesagt hat, ja, wie macht ihr jetzt die Einbindung und an welcher Stelle können wir noch irgendwie einen Return on Invest halt dann auch sehen, ne? Also da so wahrscheinlich auch ein bisschen strategischer dann auch vorzugehen, als mach jetzt einfach mal nur eine Doku und dann wird es schon gut werden, so, ne?
Nee, voll. Also das war schon so, okay, wie machen wir es, dass es funktioniert? Aber ich muss es wirklich sagen, ich kann es manchmal selber gar nicht glauben, aber Lexware, also ich hoffe, das ist okay, dass ich diesen Raum, aber Lexware ist wirklich, also dafür, das war unser größtes Projekt ever, auf jeder Ebene. Und Lexware ist halt so entspannt, ne? Die haben teilweise sich die Folgen nicht mal vorher reingezogen, weil Christian gesagt hat, was soll ich dir reinreden?
Okay, cool.
So, du wirst es ja schon am ehesten checken, ob das jetzt geil ist oder nicht. Du hast ja auch ein Incentive, dass das jetzt hier funktioniert. Also was soll ich dir jetzt sagen? Mach einfach, mach geil.
Ja, ist doch cool. Also wenn du da so auch so einen Vertrauensvorschuss bekommst von einem Kunden, das ist ja auch viel wert, aber es ist wahrscheinlich auch viel, einfach an Vorarbeit, ne? Also du hast ja schon gewisse Referenzen aufgebaut, du hast schon mit gewissen Leuten zusammengearbeitet und das dann sind wir wieder bei dem, so Energie hatten wir vorhin so im Pre-Talk, hatten wir drüber gesprochen, was sich dann auch wieder auszahlt oder als Karma, was dann wieder zurückkommt. Und voll gut, dass das an der Stelle dann auch aufgegangen ist. Sag mal, wie schwer war das auch so im Produktionsprozess, ne? Ihr habt ja auch viel Material von früher mit eingebaut und musstet ja wahrscheinlich auch mal mit jedem YouTuber einzeln das klären, was können wir nutzen, was soll so der Erzählstrang sein, wie aufwendig war das?
Übertrieben komplex. Also geisteskrank. Weil das sind ja auch dann teilweise Leute mit sehr speziellen Vorstellungen oder was man abnehmen kann, was man nicht abnehmen kann. Ist ja, du kennst das ja selber auch mit, also no front, aber mit Influencern irgendwie Termine zu bekommen oder Absprachen zu machen. Digga, wenn es denen jetzt nicht selbst geisteskrank wichtig ist, kann man sich auch manchmal vorstellen, wie das so läuft. Bei manchen war es mega ultra zuverlässig. Manche, die dann schon so professionell waren, einfach okay ans Management, da ist rumgekommen. Bei manchen war es schon dann schwieriger, die so können wir jetzt an dem Tag drehen, wenn wir es kommen oder klappt das, also wir müssen es wissen, also wir kommen mit 5 Mann oder so irgendwie aus Berlin, das geht's nicht, wie sieht's aus? Das war sehr, sehr, sehr komplex und deswegen auch, wenn Lexware da jetzt auch noch so das sehr komplex gemacht hätte, dann wäre es, glaube ich, nicht gegangen und ich glaube, das haben die auch gecheckt. Die haben auch gecheckt, dass das Projekt dann auch einfach nicht so gut gewesen wäre, wenn die jetzt auch noch angefangen hätten mit nimmt uns mal immer mit und wie und wo. Ging. Aber wir haben auch, ich meine, am Sonntag kommt die letzte Folge. Wir haben es am Freitag, ist fertig geworden.
Okay, krass.
Also so halt.
Und die ganze Company war dann eingespannt?
Alle. Da okay. wir jetzt also von so die, also so die Crunch-Time war wirklich so von so Ende November bis jetzt so Mitte, Ende Februar hat da keiner irgendwas anderes gemacht.
Hm. Ja klar, und dann muss es auch klappen, ne?
Weil da, die Jungs haben richtig Gas gegeben.
Ja, okay, nice. Und wie war bis dato die Resonanz der Zuschauer?
Also erstmal, ich glaube, wir haben jetzt mit den ersten drei Folgen schon über 2,5 Millionen Views. Sehr stark, hätte ich nicht mitgerechnet. Es ist so, kennst du dieses Kino-Check? Dieses YouTube-Ding ist immer so, didim, didim, und dann kommen diese Kino. Da sind wir einfach auch drin und so. Okay, gibt's Artikel, alle haben eigentlich drauf reacted, auf jede Folge. Die ganzen Papa Platte, Monte, Gronkh, Revi, you name it, Pizmeat, was weiß ich, alle drauf reacted. Und dann ist mir auch erstmal bewusst geworden, wie groß das ist, also wie viele Leute geschrieben haben. Die erste Folge auf YouTube hat irgendwie 150.000 Likes. Was weiß ich, müsste ich jetzt, also ist jetzt Freestyle, aber 5.000 Kommentare oder so.
Ja, krass.
Also es ist halt aber auch, also dadurch, dass es jetzt so groß ist, gibt es auch viele Leute, die dann sagen, ja, warum ist der nicht drin? Warum ist der nicht drin? Und so. Und jetzt wirkt das so mega groß und so geile Animationen. Und jetzt könnte man irgendwie denken, so, ja, wir hatten da irgendwie eine Liste mit allen YouTubern und haben gesagt, ja, den oder den. Aber die Reality war halt, wir sitzen irgendwie in Charlottenburg zu dritt, viert und sagen, krass, ja, wie machen wir das jetzt? Und irgendwie machen das irgendwie auf unseren MacBooks. So und so, ey, ich bin froh, dass wir es überhaupt hinbekommen haben.
Ja, und du gehst ja wahrscheinlich auch erstmal die kürzeren Wege mit Leuten, wo du auch einen persönlichen Draht hast, ist ja logisch, ne?
Mussten wir auch.
Ja, klar.
Also so, und über die dann wieder mit denen Vibe aufgebaut, geil, ja, könntest du jetzt zu dem vielleicht nochmal irgendwie sagen, hat der Bock und so. Und dann hat der Bock, weil der andere schon zugesagt hat. Aber ja, es gibt da natürlich, wir haben leider wenig Frauen drin, was zum einen daran liegt, dass auch gerade am Anfang haben auch ein bisschen mehr Male Creator YouTube gemacht, so, und zum anderen auch daran liegt, dass wir überdurchschnittlich viel von männlichen Creatoren gesagt haben, die gesagt haben, ja, ich bin dabei. Ich habe, also es ist nicht so, dass ich Leute teilweise nicht angefragt habe, haben halt, wenn es halt nicht geklappt hat oder so. Und das halt wissen ja die Leute nicht. Es kommt, ich drehe auch nächste Woche ein Statement-Video. Weil teilweise die Kommentare schon laut sind, die dann sagen, ja, wo ist die, wo ist die? Ja, weiß ich nicht, frag du sie. Ich so, ja, ich habe sie auch angefragt. Natürlich hätte ich sie gerne dabei gehabt. Aber soll ich machen? Also so, können jetzt nicht deswegen sagen, ja, machen wir das Projekt nicht. So. also so, das ist ein sehr großer Kritikpunkt bei den Leuten. Und es ist ein sehr großer Kritikpunkt, also 90% positiv, ne? Wir reden jetzt von 10%.
Ja, klar.
Die dann sagen, okay, krass, ihr habt gar nicht so kritische Sachen beleuchtet. Und das werde ich dann auch in meinem Statement-Video sagen. Es war auch eine bewusste Entscheidung. Also, ich wollte in der Doku diese Nostalgie und geil zurückblicken. Das wollte ich riden, die Wave. So, dass du wirklich denkst, boah, was war das für eine geile Zeit und krass. So, klar haben wir so ein paar kritische Sachen mit drin. Aber ich wollte jetzt auch nicht die ARD, ja, wir gucken jetzt auf alles, was irgendwie ein bisschen heikel war, rein. So, das ist, also so, ich kann damit leben, wenn Leute das schreiben, weil da habe ich mich, das war eine bewusste Entscheidung. So, und das will ich auch, hoffe ich, dass es ein paar Leute sehen, das Statement-Video, und das checken, dass man sagt, ja, das, ich check das, aber das haben uns auch bewusst entschieden. So, kannst nicht alles machen in der Doku, und wir wollten halt, oder wollen mit der Doku, wollte ich eine positive Nostalgiereise machen. Ja. Und die ist es auch geworden. Und die feiern auch sehr viele Leute. Aber das muss ich mir dann auch damit leben, dass dann Leute sagen, ja, aber so und so ist okay. Aber es war auch eine aktive Entscheidung. Also.
Nee, klar. Und du kannst ja jede Story, je nachdem, wie du es framest, halt aus dem Winkel oder aus dem Winkel, ne? Ja. Und wie du schon sagst, also da war ja wirklich mehr so dieser Rückblick und schaut mal, wie krass das damals war und wie sich es halt auch entwickelt hat. Also das kommt ja komplett raus. So.
Ja,
okay. Ja. Nee, cool. Und was siehst du da auch an langfristigen Auswirkungen? Also hast du jetzt auch das Gefühl, dass jetzt so ein Culture-Moment von dir geschaffen wurde mit der YouTube-Doku und dass man vielleicht irgendwann sogar noch eine Netflix-Doku oder einen Kinofilm sieht, weil das ganze Thema so spannend ist?
Also es ist wirklich surreal, aber so ja, es ist auf jeden Fall so ein Moment in der Szene auf jeden Fall gerade, so diese 4 Wochen, wo jetzt immer die Folgen kamen und alle reacted haben und so und immer so hyped waren, dass die nächste Folge kommt, auch so die großen Creator. Also es ist gerade so unser Moment auf jeden Fall gerade mit der Doku, es ist richtig geil, es macht richtig Bock. Und ich glaube jetzt auch so von den Also ja, also ich, wenn jetzt nicht alles schief läuft, dann werden wir auf jeden Fall dieses Jahr, und das war auch das Ziel mit der Doku, und ich denke auch, dass es passieren wird, außer ich fummel das jetzt komplett. So. wir sprechen schon mit, das ist geistreich, wir sprechen wirklich schon mit ersten Streaming-Anbietern für Staffel 2, die Bock haben könnten, oder für andere Projekte, wo man dieses Momentum jetzt mitnehmen kann und sagen kann, guck mal, das haben wir gemacht, hier ist die nächste Idee, habt ihr Bock? So, und das ist jetzt halt eine ganz, ganz andere Position. Und ich glaube wirklich, dass es so für uns als Produktionsfirma eine Zeit geben wird vor der Doku und nach der Doku.
Ja.
Und
klingt danach.
Ich glaube wirklich. Also es fühlt sich auch sehr danach an. So, und auch da wieder, das muss man jetzt natürlich auch mitnehmen. Also dann, ja, es war jetzt ultra anstrengend, aber jetzt muss man halt dann einfach nochmal mehr Gas geben, so, weil jetzt gucken halt die Leute. Ja. Also man hat sich jetzt einmal mit mega viel Arbeit erarbeitet, dass Leute gucken. Aber deswegen darf man natürlich auch jetzt immer noch nicht chillen, weil das hat man sich ja jetzt erarbeitet und jetzt muss man es natürlich mitnehmen.
Na, jetzt bist du schon mal bei Bayern München und jetzt geht aber die Champions League-Saison erst los.
Boah, quasi, ne? Okay, okay. Also so hoch wollte ich es jetzt nicht vergleichen. Ich hätte es eher so gemacht, so von dritter auf zweite Liga oder von vielleicht zweiter auf erste, wenn man es sehr wohlwollend sagt. Mit Champions League noch nicht, aber genau da wollen wir hin.
Ja.
Erstmal Conference League, Europa League und dann kommen wir irgendwann oben an.
Mit der YouTube-Deutschland-Doku hast du ja schon quasi den ersten Schritt Richtung Storytelling-Revolution gemacht. Jetzt kannst du das natürlich auch vom Long-Format auf die Short-Formate spielen, ne? Also TikTok nimmt ja auch immer mehr Platz ein, gerade auch was so Social-Media-Kampagnen und für Brands anbelangt. Wie sehr bist du da drin und wie sehr ist das auch für dich eine Leidenschaft? Oder sagst du, hey, okay, wir müssen auch Short machen, weil es ist halt einfach notwendig? Oder hast du da auch mittlerweile so eine Leidenschaft für entwickelt?
Also prinzipiell interessiert mich schon einfach so alles, was im Social Media Game abgeht. Und es ist halt dann einfach ein ganz anderes Game, wie du über Hooks kommst in so Shortform-Content und da so die Leute reinholst oder nicht reinholst, das finde ich schon sehr faszinierend und es macht, finde ich, auch Bock, das immer wieder selber zu testen, so dass man denkt, man hat eine geile Idee und dann zu gucken, ey, wenn wir die Titles irgendwie so geil reinploppen lassen und so ein Zoom-In, bla 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 machen so und dann sich da so reinzusteigern, so was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, finde ich schon auch funny, aber ja, das ist mehr so, ja, das ist mal geil, irgendwie Reels für Sudo Media, für unsere Insta-Seite oder so machen und so cool. Wir haben natürlich auch viele Kundensachen, die wir dann auch mal 1916 produzieren. Ich finde es einfach mittlerweile krass, seit so ja, 2-3 Jahren ist ja auch echt so, dass so Kampagnen also mit allem drum und dran, mit Oberbeleuchter, Set-Design und aber wir drehen es komplett in 9:16. Das ist so, ja, also es macht auch irgendwie Sinn, weil das, da werden es Leute auch sehen, so ich check so. Aber es ist krass. Also wir drehen es jetzt, ein ganz normales Riesenset, aber wir drehen alles hochkant, nur für TikTok. Ja. Crazy.
Aber ist TikTok das neue Kino?
Nein, Mann. Also Kino ist das Kino. Also so diese Experience, was halt bei Kino, also alle Leute gehen in einen dunklen Raum, ein Film kommt raus, passiert kulturell, weil jetzt den alle auf einmal schauen und dann redest du mit Leuten im Bestfall drüber, weil gerade der Dune 3 rausgekommen ist oder so. Und Leute, die es bockt, haben den jetzt alle im Kino geschaut und das ist so ein kultureller Moment, der so passiert. Und auf TikTok ist so, jeder hat seinen eigenen Feed. Du siehst irgendwie irgendwann mal so ein Video, manchmal gehen Sachen halt super viral, aber alles ist so schnell, dann sagt hier irgendwie Trump, Zelensky, bla, dann ist es mal so 42 Minuten so ein Meme und so heute Abend beim Realspiel macht Mbappé irgendwie, was weiß ich, und dann ist das kurz so ein Ding in der Bubble. Deswegen.
Ja, ich glaube, das ist für jeden wieder so eine einzelne Bubble und einfach ein anderes Nutzerverhältnis dann auch zum Content. Wie stehst du grundsätzlich zu Twitch und ist Twitch das neue Fernsehen?
Ah, geil. Ich glaube, dann ist eher YouTube das neue Fernsehen, so, weil es ja auch, also teilweise sind, wenn du jetzt guckst bei Tomatelix, da kommt auch die neue Folge online morgen. Kurz reingeslidert. Okay. Ist ja jetzt eh schon live. Aber wenn du jetzt guckst bei Tomatelix, die Videos, das ist aufwendiger als Fernsehbeiträge, ne? Was die sich für einen Produktionsaufwand geben, was die Folgen für einen redaktionellen Value auch haben, ist insane. Und deswegen glaube ich, YouTube ist dann so das neue Fernsehen. Ist es da natürlich nicht linear, aber so rein vom Content her ist es das auf jeden Fall eher. Und Twitch finde ich super faszinierend, aber ich habe noch nie. Guckst du Streams so?
Ja gut, jobbedingt musste ich das schon machen, beziehungsweise war auch live dabei.
Ja.
Aber so privat fehlt mir halt einfach so die Zeit, ne? Aber ich habe auch keine Zeit für Fernsehen. Wenn ich was konsumiere, dann schon sehr gezielt an Podcasts oder YouTube, ja, dass ich mich jetzt speziell für ein Thema interessiere.
Ja.
Aber so Twitch-Streams finde ich halt ja schwierig. Also ich wüsste nicht, wann ich das machen sollte.
Also es gibt ja dann Leute, die sagen so, also ich bin auch übelster Podcast-Hörer. Mhm. Ich höre wirklich 24/7 Podcasts. Also ich morgens so beim Ready-Machen, so es läuft schon direkt irgendwas, im Podcast so, weil es da so viele Sachen gibt, die ich geil finde. Aber ich glaube, für Leute ist das so dieses so, wir gucken das auch viel gar nicht, glaube ich, so aktiv. Ist so, kommst nach Hause von der Schule, so, und dann so schmeißt du mir Rucksack in die Ecke und dann einfach schon mal Stream von Papa Platte anmachen, so. Dann labert der schon mal irgendwie, so wie auch in dieser Gesellschaft, wo alle so, ist auch ultra traurig, wo alle so sehr vereinsam, so ein bisschen wie dein Buddy, so, weißt du, der so am Start ist, so ein bisschen labert, so, man guckt, ah, was guckt er für ein Video, kann ja auch ein bisschen interagieren und ich glaube, das ist so, aber auch so ein bisschen wie für Leute, wo der Fernseher so ein bisschen läuft, weißt du, die dann irgendwas einfach anschmeißen so und dann läuft er jetzt ProSieben irgendwie durch. Ich glaube, so ist für viele Leute auch so ein bisschen Stream. Auch viel aktiv schon, aber auch viel so beim Essen. Irgendwann isst du ja auch so oder ziehst dich irgendwie um oder packst fürs Gym irgendwie so deine Tasche. Dabei läuft bei vielen dann, glaube ich, einfach so ein Stream. Aber ist für mich auch gar kein Ding.
Ja, also ich glaube, für Content Creator ist es natürlich nochmal eine neue zusätzliche Plattform, da nochmal die Zuschauerin da noch mehr zu binden an sich und seine Stories, ne? Weil man sehr viel Behind-the-Scenes-Einblicke bekommt. Also das ist schon eine Chance und wahrscheinlich dann auch für Brands dann gezielt die Kundengruppe, dann wenn wir aus dem Marketing denken, entsprechend anzusprechen. Mhm. Aber ich glaube, so richtiges Storytelling, wie man es vielleicht von Dokumentarfilmen kennt, also wo man sich richtig gezielt Gedanken macht, ist es dann gar nicht mehr. Ne? Und aber wahrscheinlich ist es dann diese Authentizität für den Moment, weil live kannst du halt einfach nur schlecht was framen oder spielen, weil es ist halt der Live-Moment und dementsprechend ja passieren die Dinge dann einfach auch. Ne?
Das ist ja generell eigentlich so, je länger der Content ist, desto mehr Bindung kannst du zu den Leuten aufbauen. Also TikTok-Leute sind übelst austauschbar, kennt man ja. Also kennst irgendwie das Gesicht von jemandem, hast auch schon 100 Videos von dem geschaut, aber wenn ich jetzt frage, wie heißt der eigentlich, so wüsste man jetzt manchmal gar nicht. Denn die nächste Stufe davon sind schon so YouTube-Videos, so ey, wenn du dir jede Woche oder alle 3 Tage ein 15-Minuten-Video von jemandem gibst und es von Anfang bis Ende reinschaust, bist du schon auch mega invested, was bei dem geht. Und dann halt so Podcast und Twitch ist halt nochmal eins drüber, wenn du dir wirklich so mehrere Stunden in der Woche das anhörst und so und genau checkst, was sind das für Leute, dann fühlst du dich so connected mit denen. Ja, genau, ist voll das Ding.
Wie sehr würdest du sagen, sind die Content Creator eigentlich grundsätzlich ersetzbar oder austauschbar? Gerade wenn wir so jetzt Richtung Short-Formate denken, da gibt es ja schon digitale Avatare und solche Sachen, die da so langsam auch von Brands genutzt werden. Ist das dann eher eine Gefahr oder ist es eine Chance, weil die Content Creator dann noch kreativer, noch irgendwie nischiger sein müssen für ihre Zielgruppe? Wie würdest du das sehen?
Ja, also ich glaube, ich würde es als Chance sehen und dass man sagt, okay, du kannst halt easy über TikTok einfach so generell Reichweite erstmal aufbauen. So, die Reichweite ist noch nicht so viel wert, weil die Leute halt nicht so invested sind bei dir. Aber dann, kennst du Philo? Zum Beispiel, der hat im Sommer dieses, ist auch bei uns in der Doku, cooler Typ, und der hat halt mit vor, weiß ich nicht, 4, 5 Jahren, siehst du dann auch in der Doku, falls du es dir reinziehst, wie er so mit Twitch halt reingestartet ist, der hat, vielleicht hast du mal irgendwo gesehen, dieses, was rockst du heute, hat der so gestartet, immer so ein Joke, was rockst du heute, und dann hat der immer irgendeinen Busch, so Hello Kitty, das, der hat so dieses so, was ist dein Outfit wert, so hops genommen.
Okay.
Irgendwie so, ja, SpongeBob, Swatch, Hello Kitty, Dings und so, und dann so Glitzerschuhe, was er hat so Bullshit. Das ist einfach damit so viral gegangen, war halt dieser, was rockst du heute, Guy, und hat der dann richtig krass gepusht, der hat dann mit Twitch angefangen, dann die Leute rüberzuziehen und dann halt an sich zu binden. Und das hat halt voll gut bei ihm funktioniert und ich glaube, das ist der Way. Also du musst es schon so machen. Also hol dir die Reichweite da irgendwie rein und dann halt die Leute binden. Und viele versuchen das ja auch und schaffen das einfach nicht, weil sich die Persönlichkeit eben nicht trägt. Du musst auch die Personality haben, die sich trägt. Und du musst entertaining sein. Wenn du dann nicht entertaining bist, dann ist es auch so.
Wie sehr nutzt du mittlerweile KI auch für deine Projekte und siehst das auch mehr als Gefahr oder Chance dann auch für den ganzen Produktionsablauf?
Also wir nehmen es eigentlich überall, wo es geht. Ach, keine Ahnung, Subtitles generieren, Vision Board erstellen, okay, dann KI, ja, es soll so und so aussehen, mach mal. Oder da gibt es in Premiere schon sehr geile Tools, auch für die Doku, dass du einfach oben irgendwie eingibst, so, sag mir von irgendwie diesen ganzen 16 Interviews, die jeweils 2 Stunden gehen, wo die Leute immer über, weiß ich nicht, Autos reden. Und dann stellt dir alles zusammen, wo alle über Autos reden, du kannst halt von da bauen. Das ist schon insane. Mhm. Und es geht dann auch viel mehr. Ich glaube, das ist am Ende immer eine Chance. Also ich glaube, wir sind ganz gut positioniert mit Doku, weil, also let's be honest, Also eine Doku lebt ja literally davon, dass es der echte Moment ist. Also das ist ja der ganze Witz davon, dass so eben nicht das Skript ist, sondern im echten Moment, wo LeBron irgendwie die Championship mit den Lakers nochmal gewinnt und irgendwie dann heult im Dressing Room oder so, dass es halt der reale Moment ist. Ja. Davon lebt ja die Doku. Aber ich glaube, wir müssen schon die Tools dahin immer nutzen. So. Ich glaube, mit Doku sind wir erstmal noch good to go.
Okay, ja.
Mach ich mir nicht so Sorgen.
Ja, glaube ich auch. Ne? Ich glaube, mit Sora kannst du jetzt auch nicht einfach mal eine 2-Stunden-Doku auch entspannt erstellen. Das ist dann eher so short-mäßig vielleicht irgendwie mal was, aber ja.
Und selbst wenn, es muss ja jemanden geben, der genau sagt, wie es sein soll. Das kannst du auch nicht nur sagen, mach, also du musst ja, ich will die Szene so haben, das soll sich so und so anfühlen. Da will ich, dass sich das auf den Zuschauer transportiert. Hier wollen wir eher mit der Emotion spielen oder das auch so. Also selbst wenn wir in, weiß ich nicht, 15 Jahren das dann nicht mehr selber den Klick machen im Schnittprogramm, also es muss ja trotzdem jemanden geben, der sagt so, den Charakter wollen wir so aufbauen, den, also weißt du, das so ein bisschen steuern und
ja,
so.
Ja, klar.
Den Input reingeben.
Die ganze Ausrichtung und wie du schon sagst, was dann so der Cliffhanger dann sein soll oder der Twist in der Story
genau. Halt.
Ja, nee, macht komplett Sinn. Ja, was hast du grundsätzlich noch für Zukunftsvisionen? Wo könnte die Reise hingehen? Vielleicht auch mal so ein bisschen international gedacht. Hast du da vielleicht Träume oder Wünsche? Worauf hättest du Bock?
Meinst du für mich persönlich oder so generell die Industrie?
Generell auch so für deine Agency, vielleicht noch ein zweites Office dann in Los Angeles oder wie auch immer.
Boah, wär geil. Ich hätte, glaube ich, mehr Bock auf New York auch als auf LA. Ich glaube, ich bin mehr New York-Type-Guy. Sag ich es einfach mal so. Was auch immer das heißt. also unser Ziel ist dieses Netflix-Style. Man weiß ja sofort, die meisten zumindest, was ich damit meine, wenn ich sage, ja, amerikanisch Netflix-Style-Doku, dieses, ich liebe das einfach, wenn es so richtig epic ist. Die Amis produzieren das auch immer so geil. Das ist immer so, einer ist gut, einer ist böse. So, und dann den wir jetzt böse haben wollen in der Doku, den lassen wir auch 10-mal vor der Kamera langlaufen, wie er so einmal irgendwie so macht. So, und das 10-mal im Replay und den Guten dann nochmal mit seiner Family und hier dieses richtig überproduzierte amerikanische, also finde ich einfach auch geil. So. Und in Deutschland ist es halt oft dann sehr viel subtiler noch und so in Sachen. Ich finde es einfach dieses fette, epische, amerikanische, finde ich auch oft einfach geil. So. Und dass wir das haben auch ein paar Leute kommentiert in der Doku. Und das fand ich geil. Die Leute, die geschrieben haben, endlich mal so Netflix-Style so in Deutschland. Gibt es natürlich auch. Also so gibt die Wagner-Brüder-Doku ist ultra geil. Ja. So, ich bin jetzt hier nicht das Rad neu erfunden oder so, dass man das so. Aber das gibt es noch voll wenig. Und das halt diesen geilen, modernen Stil so in dieses, ist auch, manche Leute haben auch vielleicht so ein bisschen dieses eingestaubte Doku-Ding, dass wenn ich jetzt sage, ja, wir machen Dokus, haben wir so dieses SWR-Beitrag-Ding im Kopf. Und so, nee,
Arte-Doku.
Genau, Arte-Doku, hat ja auch alles in der Daseinsberechtigung. Aber es ist so, nee, das ist so gar nicht, was wir machen so. Guck dir so Drive to Survive an. So, das ist, was wir so machen wollen. Und das ist eigentlich auch unser Ziel. Also es gibt eine Produktionsfirma, Box-to-Box-Films, die haben eben Drive to Survive, Full Swing, diese Golf-Serie, Breakpoint, die Tennis-Serie, Make or Break, so eine geile Surf-Serie auf Apple TV.
Wer hat die Tour de France-Doku
gemacht? Auch die.
Ah ja, die fand ich auch mega
auch die fett, ja. Haben auch Box-to-Box-Films gedreht. Und die sind halt übelst am Start. Das sind auch irgendwie 150 Leute und die beiden Dudes, die das gerundet haben, sind auch 50 oder so. Also jetzt sagen, ja, also das ist auch kein Vergleich, den man jetzt so ziehen kann. Aber wenn ich mir was wünschen könnte, dann dass irgendwann Drive to Survive sagt, die verlängern nicht mehr mit denen den Contract für Produktion, sondern mit uns. Das wäre so, auf dem Vision Board so ganz oben. Ist natürlich utopisch, aber Du hast ja gefragt, wenn ich mir wünschen könnte.
Aber dann auch mit der Führungsverantwortung für 150 Leute?
Ja, im Zweifel ja. Also ich glaube, also da wäre es mir wichtiger, dass wir das Ziel erreichen. Weil ich denke mir immer, wenn ich die Sachen sehe, ich schwöre es dir, wir könnten das auch. Ich denke mir immer, ey, wenn wir auch 2,5 Millionen Budget hätten und den Interviewslot mit den ganzen Leuten, denke mir immer so, ey, wir haben auch ein geiles Gefühl dafür, Charakter aufzubauen, ist natürlich vermessen. Natürlich kommst du da an und denkst dir, oh mein Gott, ist ja viel krasser, als ich dachte. Aber man muss so ein bisschen naiv sein und ja, dann so reinstolpern. Genau. Ja. Und ich denke, das triggert mich auf eine positive Art. Aber ich denke, ey, wir könnten das auch. Die Leute, die darüber entscheiden, die kennen uns halt nur einfach nicht. Die da an dem Tisch bei Sky sitzen und sagen, ja, wer kriegt jetzt die Mio für die Bayern München Logo? Die wissen ja nicht, wer Südomedia ist. Aber so das Game zu spielen und sagen so, ja, ey, aber ich schwör's dir, wenn wir die Mio hätten, wir würden die Bayern-Doku auch insane produzieren. Und ich denke sogar geiler produzieren. So. Und das macht mir Bock. Und man denkt ja, das ist ja auch nicht immer overnight. Das ist ja dann auch so 10 Leute, dann 20, dann zu den Co-Founder rein.
Ja,
und dann,
klar.
Glaube ich, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, ja, nee, das entwickelt sich dann auch über die Jahre dann immer mit größeren Projekten, die dann reinkommen. Du warst auch vor einiger Zeit in Australien. Könntest du dir auch vorstellen, nur weil ich deinen Content so ein bisschen auch mitverfolgt habe, auch Richtung Reisedoku was zu machen?
Ja, voll, also mega geil. Australien hat auch super Bock gemacht, aber das war nur privat. Ja, da wäre wirklich das Ding dann mit meiner Tochter. Weil natürlich die dann nicht so, man will, oder ich will sie dann natürlich nicht mehrere Wochen nicht sehen und dann auf irgendeinen Himalaya-Trip oder so kannst du jetzt auch nicht deine 2,5-jährige Tochter irgendwie in den Rucksack schmeißen. Also das wäre wahrscheinlich da eher der Knackpunkt, aber geht ja auch irgendwann besser, aber hätte ich auch ultra Bock.
Ja, ja, und wahrscheinlich würdest du jetzt auch nicht den gefährlichsten Hike dann auf dem Himalaya mitnehmen, ne? Je nachdem, du hast ja auch noch ein bisschen das Verantwortung heißt. Und ja. Genau, da einfach ein bisschen abzuwägen. Ja. Hast du sonst noch irgendwelche internationalen CreatorInnen auf dem Schirm, wo du sagst, Mr. Beast hast du vorhin angesprochen oder die du mega feierst oder wo du sagst, hey, da hätte ich mega Bock, mit denen zusammenzuarbeiten?
Ja, also Mr. Beast finde ich einfach faszinierend. Ich gucke mir gar nicht alles an, was er so immer so macht, aber einfach so eine. Also hast du die Klicks auf dem Schirm, die der so fährt?
Ja, ist Wahnsinn.
Also das ist casual 500 Millionen, nicht auf ein TikTok-Video, was auch schon insane wäre, nee, 500 Millionen Klicks auf ein 20-Minuten-Video, was sich die Leute reinziehen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist never been done before. Mhm. So, jede Marke, die er erreicht, ist eine Marke, die noch nie erreicht wurde. Das ist schon, und der ist genauso alt wie ich, ne? Gib dir das, der ist auch 26. So, das ist krank.
Ja.
Das ist krank und das einfach deswegen finde ich das ultra geil. Casey Neistat ist so mit meinen, der macht gar nichts mehr eigentlich. Aber finde ich ultra geil. Ist immer so, seine Geschichte ist auch ultra bewegend. Also wenn man da mal Bock hat, mal einen Abend zu investieren, in so ein, zwei Podcasts sich mal reinzufummeln, wo er Gast war. Seine Lebensgeschichte ist, da klappt ja auch die Kinnlade runter. Also auch so 10-mal in so einem Punkt gewesen, wo man dachte, da kann nichts mehr passieren. David Dobrik finde ich krass. Ist auch ultra kontrovers. Mhm. Aber ist auch so ein YouTuber aus L.A., David Dobrik, Casey Neistat ist krass, Box-to-Box-Films, alles, was die machen, ziehe ich mir natürlich rein. Ja, und natürlich noch 100 andere, die mir jetzt gerade irgendwie gefühlt nicht einfallen.
Ja, also mal gucken. Ja. Der Play-Button, der lässt auf sich warten.
Ich hätte Bock, also so YouTube bei mir selber ist jetzt nicht mehr die Prio, aber ich glaube, wir sind jetzt so auf meinem Kanal kurz vor 50.000 Subs und du kriegst den ersten Button bei 100 und das wäre schon der Vibe. Da mal die 100.000 zu knacken, einfach fürs so, um die Sidequest im Spiel einmal so gemacht zu haben. Das einmal so in der Wand zu haben, wäre schon der Vibe.
Aber wie sehr hast du da eigentlich noch Zeit oder kannst da auch eine Prio drauflegen, um da dem Wachstum in deinem Channel auch voranzutreiben?
Ja, im Sommer konnten wir viel pushen, weil wir da hatten, also kurz bevor YouTube-Doku kam, hatten wir da auf jeden Fall die Kappa für und dann ging es auch, weil wir echt auch direkt wieder Growth gehabt, aber natürlich. So, jetzt die letzten Monate haben wir jetzt seit 5 Monaten nichts hochgeladen. Jetzt durch das YouTube-Ding kommen wieder ein paar mehr Leute rein. Aber es wäre möglich. Also wenn ich mich jetzt nur darauf fokussieren würde, wäre es 100% noch dieses Jahr möglich. Sage ich jetzt einfach mal, würde safe gehen. Irgendwann schaffen wir es.
Aber hast du da schon neue Formate irgendwie in Planung oder eine Vision grundsätzlich, wo man nochmal so die Leute in seinen Bann ziehen könnte?
Nee. Nee, aber wäre gut. Also müsste es geben, ja.
Okay, ab morgen.
Ab morgen, ja.
Okay, sehr cool. Ja, also auf jeden Fall, die Ziele sind weiterhin hoch gesteckt. Aber wie machst du das einfach mit der ganzen Arbeit und dann auch irgendwo einen Ausgleich zu schaffen und zu finden? Bist du so ein Verfechter von Digital Detox?
Ja, also fände ich geil auf jeden Fall. Geht natürlich einfach oft nicht. Also ich glaube, wenn man sich so gewisse Ziele setzt und die realistisch erreichen will, muss man, glaube ich, auch damit klarkommen, dass es auch mal längere Zeit keine Balance gibt. Das ist, glaube ich, einfach part of the game und es ist, glaube ich, auch dann okay. Muss halt schauen, dass es einigermaßen nachhaltig ist und man sich dann nicht komplett verbrennt. Aber ich glaube, es muss einfach Phasen geben, wo man in den roten Bereich geht. Wenn man mehr erreichen will als der Durchschnitt, muss man auch mehr geben als der Durchschnitt. Es ist,
macht Sinn, ja.
Wenn du genauso viel Push wie jeder andere, ist unrealistisch zu erwarten, dass man einen ganz anderen Outcome hat. Ist super unrealistisch. Also wenn du viel mehr Outcome haben willst als normal, musst du realistisch auch viel mehr geben. Ist ja einfach so. Aber ja, macht Bock. Und Family-Zeit ist für mich dann halt oft so, dann ist das Handy halt einfach komplett weg. Also dann, ja, blöd gesagt, wenn ich auf dem Spielplatz bin oder im Wald mit ihr oder so, dann ist wirklich nur, wenn es ganz wichtig ist oder so, würde ich dann raufgucken. Aber ich wirklich, weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, für mich ist Fußball gucken voll so meine Oase. Also so einfach Fußball gucken ist für mich so, und da, das hat so gar nichts mit meiner Arbeit zu tun, so, also, aber nicht wirklich. So, um mir da irgendwie so irgendwelche Transfer- Shit dann irgendwie so reinzuziehen, ja. So, wenn ich dann Zeit habe oder mir so einen Fußball-Podcast oder so, ziehe ich mir dann schon auch immer mal so rein, irgendwie morgens mit dem Ready machen. Und das ist so für mich so meine Me-Time-Oase. Einfach dann geil, einfach Fußball gucken. Das gibt mir übelst viel.
Ja, das verstehe ich. Einfach mal abschalten, mal einfach ein Thema, was so nichts mit deiner Arbeit voll direkt geil. Zu tun
irgendwie
hat.
Voll geil. Den Bildschirm einfach anschreien. Ja. Irgendwie so Stiri und sowas. Voll geil.
Ja, mega. Und du bist auch ein fleißiger Läufer, ne? Also du hast ja schon angedeutet mit Marathon hier, Marathon da. Wie regelmäßig schaffst du das auch in deinen Alltag zu integrieren?
Also ich bin also 2 Jahre lang wirklich sehr viel gelaufen. Bin auch 4 Marathons gelaufen in einem Jahr, also wirklich in 12 Monaten. Das war schon richtig doll. Und dann habe ich auch irgendwie so vor einem Jahr so ein bisschen, ich war wirklich sehr, sehr dünn, weil ich bin echt 6-mal die Woche gelaufen und locker, I don't know, 40, 50 Kilometer pro Woche.
Okay.
Also bin schon sehr, 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 sehr viel gelaufen. Auch viel dann sehr früh morgens halt vor der Arbeit und so. Habe ich da halt übelst reingehasselt. Und dann so vor einem Jahr habe ich erstmal so Laufen für mich so ein bisschen an Haken gesetzt. Ich dachte, reicht jetzt auch. Jetzt bin ich auf 4 Marathons gelaufen. So jetzt so irgendwie. So, ja,
Das Game ist durchgespielt.
Nein, natürlich nicht durchgespielt, weil ich war leider auch, habe nie die Zeit geschafft. Ich wollte immer unter 4 schaffen, schaffe ich auch. Also ist auch, mache ich auch nochmal, aber habe ich leider nicht geschafft. Und dann habe ich eher gesagt, okay, wenn ich Zeit habe, jetzt Sport zu machen, 1-2 Mal die Woche, dann eher pumpen.
Ah ja, okay.
Also einfach dann ins Gym gehen lieber.
Ja. Ja, ein bisschen auf Masse setzen
quasi. Real Talk, einfach mal ein bisschen auch für die Optik.
Okay.
Einfach auch mal ein bisschen sagen, so, ey, und macht das auch richtig Spaß. Einfach so stumpf, laut Mucke auf die Kopfhörer schmeißen, einfach ins Gym gehen.
Ja.
Finde ich auch mal geil.
Und wie viel Zeit bleibt da noch für Selbstreflexion? Also meditierst du regelmäßig? Neben Fußball gucken natürlich.
Nee, ich könnte jetzt sagen, ja, voll. Nee, gar nicht. Also du hast ja dann schon den Moment, wo du halt auf dem Rad nach Hause fährst vom Gym, die 15 Minuten oder jetzt realistisch, wenn ich jetzt von hier vom Podcast nach Hause fahre, im Auto, dann machst du vielleicht mal keine Mucke an, lässt mal ein bisschen die Gedanken schweifen. Also ich glaube jetzt nicht so die Momente im Kalender.
Also auch nicht das tägliche Tagebuch und.
Aber wäre geil. Also mache ich nicht, aber wäre geil. Aber so, das steht ja auch symbolisch, also wenn man sagt, okay, die so ein Gratefulness-Tagebuch, dann steht das ja auch irgendwie symbolisch dafür. Und ich glaube, das hilft. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich bin mir der Sachen auch so zum Beispiel sehr bewusst, wofür man dankbar sein kann oder sein sollte oder wofür ich das auch bin. Ich habe gar nicht, also ich, I wish, wäre wahrscheinlich noch viel mehr möglich, wenn ich da mehr Routinen hätte. Fange ich an, ab morgen.
Okay. Fang ich's auch mal. Sehr geil. Und Richtung Mentorship gedacht, weil du hattest auch angedeutet, du hast dir zu deiner Gründungszeit auch so mit Coachings und so weiter geholfen. Hast du da irgendwelche Leute, die dich halt auch regelmäßig inspirieren?
Also ich kenne Alex Hormozi, der ist ja auch, kennst du?
Nee, sagt mir nichts.
Boah, musst du dir reinziehen. Der ist auch in den letzten 2 Jahren, der ist so übelster Ami-Business-Dude, so, aber hat richtig, also wenn man in diesem Film, auf diesem Film so ein bisschen Bock hat, so, auf diesen Entrepreneurship, bla bla, Quatsch, dann haut, der hat schon einen richtig kranken Value. Der ist halt so gar nicht rumlabern. Also der hat 2 Companies richtig krass geexitet und einfach kein Shishi. Einfach ein Podcast, wo er gesagt, ja, da haben wir das abgefuckt, da haben wir hier das für so viel verkauft und einfach so gar nicht so, du musst in meinen Kurs sein und so. Der verkauft irgendwie ein Buch, was er immer für 1,99 oder so verkauft, also irgendwie okay. Das auf Amazon ging, aber ging nicht günstiger. Mhm. Aber der hat so viel Value, das ist crazy, was der für Value hat in seinem Podcast und seinen LinkedIn-Postings und so, das finde ich krank. Alex Hormozi mit Z am Ende, also Hormozi mit Z.
Ja, also der so Name typ sagt Band, mir irgendwas.
So
ein Bart,
so ist auch übelst aufgepumpt irgendwie.
Ah ja, doch, mit dem Pflaster auch,
ne? Genau, immer dieses Pflaster.
Ja, ja, okay, immer ja, so nee, ich weiß, wie du meinst. Ja,
Tanktop, okay. Ja. Immer kurze Hose und so, aber ja. Hat kranken Value.
Machermentalität, ne? So.
Ja, genau, aber auch so übertrieben, immer so, sagt er mir so, ja, hat übelst hässliche Schuhe, aber so, ja, mit denen kann ich ins Gym gehen, die sind aber auch geschlossen für abends und so, Bro, zieh doch einfach irgendwie geile Loafers an oder so, wenn es schon, nee, einfach so, ist dem scheißegal, so. Mhm. Aber richtig krasser Typ und ich glaube, es ist so eine Mischung aus, sich sowas bei mir, also sich sowas reinziehen und dann halt mit Leuten, die auf der Leiter so ein paar Stufen drüber sind, immer mal sprechen. Wenn man die sieht auf Events, finde ich immer spannend, mich dann hinzusetzen mit den anderen Agenturgründern, die schon 10 Jahre weiter sind, dann mal fragen, ja, wie habt ihr das gemacht oder ich stehe jetzt vor der Entscheidung, was würdest du jetzt da machen?
So. Wie regelmäßig bist du dann auch auf Netzwerkveranstaltungen?
Vielleicht so einmal im Monat oder sowas.
Hast du da ein festes Format oder immer, wie es ergibt über Kontakte?
Das ergibt sich irgendwie immer. Dann ist mal Berlinale oder dann hat der irgendein Lounge-Event und dann ist da, weiß ich nicht, Johannes Kliesch von Snox und dann kannst du mal mit Johannes mal 10 Minuten schnacken und sagen, ja ey, krass, aber jetzt mal generell, wenn du das aufgebaut hast in der Company, wie so, das ergibt sich irgendwie immer so.
Ja. Wir kommen so langsam zum Ende, deswegen rekapitulieren wir vielleicht nochmal so ein bisschen deine Gründerphase oder auch so die Jahre, wie sie ins Land vergangen sind, wenn sich das auch jetzt sehr pathetisch anhört. Aber was hast du vielleicht auch für Erfahrungen oder Learnings, die du jetzt anderen Gründern mitgeben würdest, worauf man am besten achten sollte?
Ich habe gestern so ein, ich wollte gerade sagen, TEDx-Talk mir reingezogen. TikTok-Highlight gesehen mit einem TEDx-Talk. Da sagt sie auch so, hat ganz viele Studien gemacht, was so für Success, also was ist so der Faktor für Success. Da meinte sie, der kam halt nicht raus, Good Looks oder Charisma oder Talent. Der Nummer 1 entscheidende Faktor, wie man erfolgreich ist oder nicht, ist Grit. Mhm. Also so deine, so wie sehr willst du es einfach, ist am Ende viel entscheidender als Talent oder so, auch wenn du so ein Kobe Bryant, so dieses, ich liebe dieses amerikanische, dieses Mamba-Mentality und so und dieses so, diese geilen Stories und so, ja, ich bin irgendwie um 6 Uhr morgens ins Gym gekommen und Kobe war schon übelst gesweatet und hat schon so seinen 1000. irgendwie Freiwurf irgendwie gemacht, also finde ich, ja, immer geil, mich holt sowas immer ab, so auf so geile Mucke und so gepusht, also mich holt das immer, so Schwarz-Weiß-Edits und so, ich krieg das aber einfach. Nee, aber auch zum Beispiel MJ, also so Michael Jordan, das ist ja einfach ein krasser Macher. So.
Ja. Gibt es auch diese Story so nach dem Motto, er sagt auch, guck nicht auf die Körbe, die ich reingemacht habe, sondern wie oft ich auch daneben geschossen habe, aber weil ich mir den Wurf auch nehmen wollte. Halt, ne? Ja, safe. Einfach dieses Machen.
Und also und ihn danach, also hast du dann 3-mal gemisst so und jeder sieht dann aber am Ende in dem Highlight-Reel auch nur die, die es gepackt haben und so. Und ich glaube, manchmal so habe ich auch so das Gefühl, man muss einfach auch so für sich selber checken, die Leute jucken, also niemand juckt sich wirklich für Excuses. Niemand. Es gibt keinen Artikel, der und der wäre fast den Marathon gelaufen, aber es war dann doch schwierig wegen dessen. Bro, das, also entweder du machst es, es ist für jeden, für manche ist auch nicht fair. Für manche ist es ein bisschen schwerer, manche haben viel bessere, ich würde sagen, ich bin sehr privilegierte Startsituation gehabt für das Ganze. Aber viele von meinen Homies hatten das. Am Ende musst du dann auch von da, auch wenn es dann weniger ist als für andere, den Weg dann auch trotzdem selber gehen. Ja, richtig. So. Und das muss man nicht, aber das darf man, glaube ich, für sich selber checken. So, am Ende hast du es entweder gemacht oder es nicht gemacht. Sondern am Ende kannst du 30 Jahre lang sagen, wie beschissen alles ist. Ja, dann war das halt dein Leben. Oder du you traurig. Just do it. Ja. So, you get your ass off und so do it. Und ich glaube, das muss man einfach checken. Also wenn man irgendwie Gründer ist oder so, das ist nicht geil. So auch am Anfang, so die ersten 1, 2, 3 Jahre, wenn es überhaupt klappt, so, ist ja auch schon unrealistisch, aber wenn es überhaupt klappt, so, dann ist da überhaupt nichts mit Balance und es ist auch nicht shiny und so. Mhm. Das ist so, ja einfach machen.
Wie du schon sagst, man braucht dann auch die Personality, ne? Dass man diese Disziplin hat, um dran zu bleiben, auch in schwierigen Phasen, ne? Wo die Bälle dann vielleicht alle noch schwerer werden oder noch schneller sich drehen, halt, ne? Da auch dran zu bleiben. Hast du da vielleicht für dich einfach eine Strategie entwickelt, zu sagen, ja, egal was passiert, ich ziehe halt einfach durch? Oder hast du da einfach so eine Überzeugung, die du da mitbringst?
Ich glaube, also wenn man sich das mal so verbildlicht vorstellt, für mich ist wirklich dieses Goal von diesen Dokus, die wir machen wollen, sehr klar. Und das habe ich manchmal das Gefühl, das zieht mich so, weißt du? Das ist so, sagen wir mal, so 10 years ahead, so. Und es ist wie so ein Seil, was so gespannt ist von mir jetzt auf das. Und das pullt einfach so. Und es ist so klar, dass man das mal machen will. Das, und ja, ich denke mir auch manchmal so, also es ist so, Pressure is a privilege. Also so, es ist auch geil, wenn man so diesen Pressure hat. Es heißt halt auch, dass man es richtig macht. Also so, dass gefühlt viel Pressure auf einem ist, heißt ja auch, man hat gerade einen Moment, also man hat viel Verantwortung. Wenn du gar keinen Pressure hast, so, dann heißt es wahrscheinlich auch, es ist auch ein bisschen egal, was du gerade machst. So, ja. So dass du gerade so viel Druck empfindest, heißt halt auch, dass es in irgendeiner Form eine Relevanz für irgendwelche Leute zumindest hat. Ja. So, dass, ob das jetzt klappt oder nicht klappt, was man selber macht. Deswegen ist es auch ein bisschen geil. Und das versuche ich mir dann irgendwie.
Du bist dann quasi der Elfmeterschütze im Finale, ne? Und ob du den jetzt reinmachst oder nicht, das ist dann schon entscheidend für so Millionen groß, vor dem Fernseher zu Hause.
So groß wollte ich es jetzt schon wieder nicht bauen. mich motiviert das dann manchmal, wenn ich dann denke, okay, wahrscheinlich würden jetzt hier auch Leute aufhören, aber es ist auch genau geil, dann weiterzumachen. Weil Genau da trennst du noch ein paar Mal immer wieder so der Weg. So,
ja, und ich glaube, das sind dann auch die Momente, an die du dich dann auch gerne am Ende deines Lebens zurückerinnerst, ne? Wo du halt weißt, also durch diesen Druck oder durch die ganzen Gefühle, die da mit einhergingen, das wirst du einfach nicht vergessen. So, das wird sich bei dir halt einfach einbrennen. Und egal, ob du dann den Elfer reingemacht hast oder nicht, aber scheiß drauf, wer hat schon das Privileg, dann so an den Elfmeterpunkt erstmal zu gehen, vielleicht auch am Ende des Tages?
Ich merke in der zweiten Podcast-Hälfte sehr meinen KLS-Kalenderspruch LinkedIn Talk reingekommen. Ich hoffe, Leute checken das. also das ist ja dann immer das Game. Du mit der YouTube-Doku jetzt zum Beispiel, spielst du dir dann die Chance, an den Tisch zu kommen und dann muss man es natürlich auch von da weiter delivern und dann kann man von da, also ja, es ist so ein bisschen never ending eigentlich. Muss eigentlich immer am Ball bleiben, gefühlt.
Ja, und aber das Fundament, so wie ich auch rausgehört habe, ist dann halt schon auch immer die Leidenschaft. Ne? Du liebst einfach, was du machst, willst da weiterkommen, willst da delivern. Aber ja, damit hat eigentlich alles angefangen. Ne?
Ich würde lieber, weiß ich nicht, um jetzt mal eine Zahl ranzuhängen, wie 2 Mio machen und wir machen halt die 2 übelst geilen Basketball-Dokus im Jahr als 10 Mio und dafür machen wir halt so Mittelstands-Image-Filme. Wie gesagt, mal ist ein Hustle für sich so. Aber dann würde ich auch lieber sagen, ey, wichtig ist, dass wir da die Vision irgendwie voranbringen und einfach diesen geilen Content produzieren. Ob wir dann damit so viel oder so viel verdienen oder es noch schaffen, das international zu machen oder nur in Deutschland dann da auch der Cap, was weiß ich, wo liegt, ist dann halt so. Aber das ist wichtiger auf jeden Fall, als dass wir damit, also wir müssen damit Geld verdienen, weil wir müssen, ich muss auch Leute davon bezahlen so. Aber wichtiger ist, dass die Sachen geil sind am Ende.
Ja. Und wen könntest du dir noch als Gast für den Podcast hier vorstellen, dass der Podcast auch weiterhin geil bleibt?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das sind natürlich viele geile Themen, wo man irgendwie Leute mit reinbringen kann. Ich glaube, also ich fände sehr spannend, den Gründer oder Mitgründer von Saltwater Films. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja, vom Namen, ja.
Genau, den Dustin. Dustin Schöne. Den finde ich geil. Dustin Schöne. Wenn du das hier siehst, Nils ist ein sehr, sehr guter Moderator. Ich hätte das sehr Bock zu sehen. Also das finde ich richtig cool.
Ja. Okay, ja, nice. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte oder willst du nochmal Promo machen für die Doku?
Ey, wenn ihr Bock habt, Bock bekommen habt, ich glaube, nach dem langen Schnacken hat man entweder wirklich Bock, sich reinzuziehen oder nicht, dann schaut gern vorbei und supportet hier den Podcast. Daumen nach oben da lassen.
Glocke abonnieren, Kommentar schreiben.
Einfach alles auf jedem Channel.
Du weißt.
Überall engagen, weil es ein sehr geiles Projekt ist. Das, ja.
Ja, geil. Ey, hat mich gefreut, dass du da warst. Danke für die ganzen Insights.
Let's go.
Und ansonsten checkt alle die YouTube-Doku vom Power Up. Ist auf jeden Fall mega geil geworden. Ich hatte auf jeden Fall schon die Freude, bei 2 Episoden reinzulunzen und bin gespannt, was da noch kommt. Ansonsten danke fürs Reinschalten, fürs Streamen, wo auch immer ihr uns hört und seht. Und dann bis zur nächsten Folge. Wir sind draußen. Burr.